Eine der größten Comedy-Serien der letzten 20 Jahre wird 2 Jahrzehnte alt. Was lieben wir an Scrubs? Was regt uns auf? Und ist Staffel 9 vielleicht besser als ihr Ruf? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber, eurem MoviePilot-Podcast über die besten Filme und Serien, die es bei euren Streamingdiensten zu streamen gibt. Bei Netflix, Amazon, Sky, Join, TV Now und wie sie alle heißen. Ein kleiner Hinweis von mir gleich zum Anfang des Podcasts. Ihr könnt uns natürlich auch abonnieren bei zum Beispiel Spotify, Apple Podcast oder Podcast Addict. Und vergesst nicht, die Benachrichtigungen anzuschalten, zu aktivieren, damit ihr auch wirklich benachrichtigt werdet, wenn es eine neue Folge gibt, damit ihr nichts verpasst von uns. Ja, wir reden heute über Scrubs. Scrubs ist jedem ein Begriff, eine der größten Comedy-Serien der letzten Jahrzehnte und ich habe mir dafür unseren Streaming-Experten Hendrik Busch eingeladen. Hallo Hendrik.
Hallo.
Hendrik, was fühlst du, wenn du Scrubs hörst?
Ich habe direkt so eine Wärme in meinem Bauch und auch so ein Gefühl der Nostalgie, weil es wirklich die Serie ist, die ich am ehesten mit meiner Adoleszenz, also mit meinem Erwachsenwerden verbinde. Also es ist die Serie, die ich geguckt habe, als ich 18 geworden bin und dann eben ein bisschen weg über die Studienzeit und irgendwann war dann Schluss. Irgendwann habe ich sie verloren wie einen alten Studienfreund oder so.
Ja, der Vergleich, der passt tatsächlich ziemlich gut. Und wir haben ja hier im Podcast, wir haben ja schon öfter zu zweit mal einen Podcast aufgenommen und auch immer jedes Mal drüber geredet, dass wir beide ja im selben Jahr geboren sind, fast gleich alt sind tatsächlich. Ich glaube, fast auf einen Monat Unterschied. Und dass wir deshalb auch ganz ähnliche Seherfahrungen gemacht haben in Kindheit, Jugend, Studienzeit. Und bei mir ist es dasselbe. Scrubs ist die Serie meines Freundes, Kreises, Ende der Schulzeit, Anfang der Studienzeit, da haben wir wirklich fast ausschließlich in Scrubs-Zitaten und Scrubs-Spitznamen miteinander geredet. Shoutout an meinen alten Freundeskreis. Ihr wisst, wen ich meine.
Was war dein Lieblingszitat? Oder euer Lieblingszitat?
Das ist wirklich schwer zu sagen. Aber was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass wir einen Freund hatten, den wir ja immer Bambi genannt haben. In Anlehnung natürlich an Carlas Spitzname für JD. Hattet ihr auch so Insider im Freundeskreis?
Ich habe tatsächlich, bei uns war es dann immer sowas wie offiziell heiß. Tatsächlich, weil einmal sagt Turk zu Carla, es ist offiziell heiß, weil sie jetzt verheiratet sind oder irgendwas in der Richtung. Ich kenne den Kontext gar nicht mehr so, aber das hat sich so eingeschlichen irgendwann in den Sprachgebrauch, dass irgendwas dann offiziell heiß war, egal was. Weil Turk das auch so offiziell heiß sagt, also er dehnt dann die Silbe so, das war, ja, irgendwann, es ist aber auch verloren gegangen tatsächlich, also Scrubs-Zitate sind auch irgendwie rausgefiltert inzwischen, alles ein bisschen traurig.
Ja, tatsächlich, Scrubs ist eine dieser Serien, auch bei mir, die war zeitlang extrem präsent und dann hat sie sich total verflüchtigt und wir werden ja heute ganz viel drüber diskutieren, wie gut die Serie gealtert ist und da gibt's ja einige Kritikpunkte, woran man merkt, dass es vielleicht gar nicht so schlimm ist, dass sie sich irgendwann geflüchtigt hat und einfach ein Produkt ihrer Zeit war und in der Zeit war sie gut und jetzt vielleicht nicht mehr so. Da gibt's natürlich den Tipp für euch, alle neuen Staffeln sind jetzt bei Amazon Prime. Das heißt, wenn ihr auch noch mal reinschauen wollt, wenn ihr dieses Scrubs-Gefühl auch noch mal hochleben lassen wollt, bei Amazon Prime ist jetzt eure Chance. Die gibt's jetzt in Deutschland in der Flat zu streamen. Genau, vielleicht kurz noch die Basics. Ach, ich habe mich selber noch gar nicht vorgestellt. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Andrea Wöger und ich freue mich sehr, heute mit Hendrik über Scrubs zu diskutieren. Das ist eine Sitcom von 2001 bis 2009, wobei man auch darüber diskutieren kann, ob es eine Sitcom ist. Es ist spezifischer gesagt wahrscheinlich eher eine Krankenhaus-Dramedy mit hohem Comedy-Anteil. Genau, es gab 9 Staffeln, wobei 8 Staffeln davon von dem Schöpfer Bill Lawrence erdacht waren. Die 9. Staffel wurde vom Sender ABC dann so ein bisschen oben drauf gesetzt gegen seinen Willen. Bill Lawrence kennt ihr vielleicht daher, dass er danach auch Cougar Town gemacht hat mit Courtney Cox. Ja, Courtney Cox heißt sie, oder?
Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt immer noch Arquette auch heißt. Courtney Cox, Arquette. Ich weiß nicht, ob die noch zusammen sind, ehrlich gesagt. Ich habe letztens erst David Arquette gegoogelt, aber da stand nicht, ob er noch mit ihr verheiratet ist tatsächlich.
Ach Mist. Aber da kann ich eine gute Überleitung machen, weil Bill Lawrence ist nämlich verheiratet und hat 3 Kinder mit Krista Miller, die Jordan in Scrubs spielt.
Wahnsinn.
Ja, Wahnsinn. Und wenn ich mich nicht recht irre, dann haben die auch teilweise ihre eigenen Kinder mit in der Sendung gehabt. Zumindest sehen die Kinder, die sie immer am Arm hat, genauso aus wie ihre echten Kinder.
Jetzt, wo du es sagst. Ja, natürlich. Der eine, der kleine Kerl, dieser blonde Kerl, der sieht ja genauso aus wie Bill Lawrence, der ja auch ein paar Gastauftritte hat. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja.
Mind blown, schon zu Beginn des Podcasts. Und eine ganz, ganz große Empfehlung von Henrik und von mir gibt's für Ted Lasso, die aktuelle Serie von Bill Lawrence, die es bei Apple TV Plus zu streamen gibt, an der man wahnsinnig gut sieht, wie viel Bill Lawrence selber dazugelernt hat über die Jahrzehnte.
Aber auch, was er alles mitgenommen hat, finde ich, das kann man da, vielleicht kommen wir auch nochmal darauf zu sprechen, was für Partikel von Scrubs man noch in Ted Lasso erkennen kann. Ist auch spannend.
Ja, finde ich, da sollten wir dann am Ende auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. Auch so eine kleine Empfehlung eben für alle, die vielleicht nicht nochmal Scrubs gucken wollen, warum sich aber Ted Lasso lohnt. Genau, die 9. Staffel hatte dann den Zusatztitel Med School, wobei ABC das gar nicht wollte und Bill Lawrence das so ein bisschen reingeschmuggelt hat, um klarzumachen, dass es sich abhebt von den anderen 8 Staffeln. Und es gab dann auch 4 neue Stars, junge Newcomer im Hauptcast. Genau, da können wir nachher noch drüber reden, ob die 9. Staffel nicht vielleicht den Hate, den sie geerntet hat, gar nicht verdient hat. Hendrik, ich lass dich mal raten, was glaubst du, wie hoch die Bewertung von Scrubs bei Moviepilot ist auf einer Skala von 1 bis 10?
Ich würde sagen, dass sie ungefähr bei 8,2 liegen müsste. Das ist so ungefähr, so pendelt sich das immer ein bei diesen klassischen Sitcoms, weil sie einfach viele Fans haben, die das sehr leidenschaftlich geguckt haben und dann eben auch euphorische Wertungen abgeben. Und deswegen, glaube ich, ist das auch eine euphorische 8,2.
Es ist eine euphorische 8,1, das heißt, du bist mega nah dran, aber der Tipp war gut. Über 13.500 Leute haben die Serie bewertet beim Moviepilot mit einer 8,1. Wahrscheinlich ist es eine 8,1,44444, ganz, ganz nah an der 8,2 vorbeigeschrammt.
Das tröstet mich jetzt ein bisschen.
Es ist auch Platz 2 der besten Arztserien bei Moviepilot. Das finde ich total faszinierend. Oh, noch eine Quizfrage. Was glaubst du, ist die beste Arztserie bei Moviepilot, Hendrik? Die eine, die vor Scrubs ist?
Ja, ich hätte jetzt normalerweise gesagt Emergency Room. Ich glaube, das ist die Arztserie, die den meisten Kritiker Zuspruch bekommt. Aber ich weiß nicht, Grey's Anatomy, ich kenne auch gar nicht so viele Arztserien.
Tatsächlich war Emergency Room nicht mal unter den Top 10, glaube ich. Von den Bewertungen. Grey's Anatomy war auch eine ganze Weile drunter. Es ist tatsächlich The Nick. Diese gelobte zweistaffelige Arztserie von Steven Soderbergh.
Das ergibt sogar irgendwie Sinn, glaube ich, weil The Nick ist ja schon so ein Geheimtipp, den man sich dann bei HBO anguckt. Und es ist ja sowas von hochgelobt. Und Grey's Anatomy ist ja doch eher so ein Publikumsliebling. Den dann viele bei ProSieben mitnehmen, dann eher so Hate-Watching machen auch irgendwann.
Ja, genau. Ja. Und auf Platz 3 ist übrigens Dr. House. Auch sehr verdient, wie ich finde. Auch eine ganz tolle, ganz spezielle Arztserie mit Hugh Laurie als grummeliger, tablettenabhängiger.
Ich habe keine vollständige Folge Arzt. Dr. House gesehen, noch nie. Ich habe immer nur mal reingeseppt und weiter. Ich hatte das meiste, was ich über Dr. House weiß ich wahrscheinlich über Scrubs, weil es ja eine Folge gibt bei Scrubs, die sehr stark Dr. House referenziert, oder? Ja, die wollte ich mir eigentlich sogar noch angucken, die Folge habe ich nicht mehr geschafft. Schade.
Mist. Naja, ist aber nicht so schlimm. Das Ding ist, bei uns war tatsächlich 2 Serien im Freundeskreis extrem groß, und zwar Scrubs und Dr. House. Ich weiß nicht, warum wir alle auf diesem Krankenhaustrip waren. Lost war dann die 3. Serie, die noch ein bisschen reingespielt hat. Aber ja, was wolltest du
ich
fragen?
Ich wollte fragen, ob du Medizinstudenten bei dir hast in einem Freundeskreis.
Ja, tatsächlich, einen. Also einer von uns, und zwar tatsächlich auch der, den wir Bambi genannt haben, der studiert Medizin, soweit ich weiß, immer noch.
Boah.
In Wien.
Von, ja, von wegen erwachsen werden, das passt ja auch irgendwie so dazu. Ja.
Nee, wobei, Moment, das ist jetzt über 11 Jahre her, dass er, oder 10 Jahre her, dass er angefangen hat. Vermutlich ist er schon Arzt. Vielleicht sollte ich mich auch mal wieder melden. Ich schreibe mir das mal kurz auf meinen imaginären Zettel hier daneben. Ja. Aber so viel zum Thema Kontakt mit Freunden verlieren. Genau, ja, wir reden über Scrubs, 9 Staffeln bei Amazon Prime und wenn ich es richtig gesehen habe, auch bei Sky Ticket. Hendrik, willst du vielleicht einmal ganz kurz zusammenfassen für alle Leute, die Scrubs nicht gesehen haben, aber immer schon mal was zu Scrubs hören wollten, um was geht's denn eigentlich?
Ich versuche das mal in 20 Worten, du kannst ja mitzählen. Es sind, also wir folgen 3 Jungärzten durch ihre Karriere. Es sind Elliot, Turk und JD. Und
ich glaube, das waren 20 Wörter.
Okay, das war, ich finde, es reicht eigentlich auch.
Das reicht komplett. Genau, und dann gibt es noch eine vierte und eine fünfte wichtige Person. Einmal die Krankenschwester Carla und einmal den Arzt, der sie ausbildet, Dr. Cox, oder vor allem JD ausbildet.
Das Kernensemble sind halt die 3 und dann gibt es auch, es ist eine Ensemble-Serie und alle sind irgendwie wichtig in dieser Serie und der wichtigste ist JD, um den zirkuliert das alles. Ja, ich glaube, so kann man es am besten, also diese Ensemble-Struktur kann man am besten wahrscheinlich so beschreiben.
Ja, ja, genau, also das ist das Kernteam, ja. Und auch, und dann gibt es natürlich sehr viele schrägstrich-quirlige, ja, Charaktere im Dunstkreis, die auch fast jede Folge vorkommen.
Ein bisschen wie so eine Zwiebel, ne? Also der Kern ist JD, dann ist die äußere, die eine Schicht ist dann, also die Schicht nah dran ist dann Turk und Elliot, dann kommen Dr. Cox und Kelso und Carla und irgendwann kommen noch die Patienten irgendwie so als die äußerste Schicht, die aber auch immer sehr wichtig sind und nah dran sind an dem ganzen Geschehen, zumindest von Folge zu Folge. Und die Patienten wechseln halt ständig, aber manche kommen auch sehr häufig wieder vor.
Ich finde das ganz interessant, weil für mich gehört Carla absolut, für mich ist Carla absolut auf einer Ebene mit Elliot. Also Turk ist natürlich noch näher dran. Mhm. Die Bromance zwischen JD und Turk ist ja der absolute Kern dieser Serie quasi. Beziehungsweise die Verbindung von JD zu Turk und die möchte gern Verbindung zu Dr. Cox. Es sind ja so der Kern der Serie und für mich ist Carla da total nah dran. Aber es ist interessant.
Ich glaube, du hast total recht. Ich habe ganz viele Folgen aus der ersten Staffel jetzt nochmal geguckt und da ist sie einfach noch nicht so präsent, weil es eben losgeht mit Turk und JD und Elliot ist ein ziemlich schnell Teil dieses Freundeskreises, auch mit Hindernissen. Aber Carla ist dann doch irgendwie eher noch die Ratgeberin von außen ganz am Anfang, bis dann eben Carla und Turk auch fest zusammenkommen. Und dann ist sie auch Teil des Kernfreundeskreises. Ich glaube, dann irgendwann sind die auf jeden Fall auf einer Ebene, da hast du vollkommen recht.
Ja, es dauert auch viel zu lange in der Serie, bis Elliot und Carla Freundinnen werden, was dem Ganzen nochmal eine sehr erfrischende neue Note gibt gegenüber dieser Dude-Bromance von JD und Turk. Lass uns doch mal kurz drüber reden, wie die Welt oder zumindest die Serienwelt 2001 aussah, als das startete. Das ist ja jetzt wirklich vor 20 Jahren gewesen. Nicht ganz genau, weil die Serie startete im Herbst, aber es ist 2001 ist 20 Jahre her. Das alleine ist eigentlich schon Fakt, den muss man erstmal verarbeiten. Ja. Und wir haben ja schon gemeinsam einen Malcolm mittendrin Podcast aufgenommen, da haben wir auch drüber geredet. Den könnt ihr euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich sehr gerne direkt im Anschluss oder jetzt gleich anhören und danach wieder hier bei Scrubs einsteigen, weil Malcolm mittendrin startete 2000. Das heißt, die liefen parallel, die beiden Serien, was ich auch in Retrospektive sehr interessant finde. Und man muss sich mal vor Augen halten, 2001 lief die 7. Staffel Friends. Also das war eine Zeit, wo Friends noch aktiv neue Folgen produziert hat. Das finde ich auch immer einen sehr interessanten Richtwert.
Bis in welches Jahr lief Friends? 2003? Kommt das ungefähr hin?
Es waren 10 Staffeln. Also ich glaube, es war 1994 bis 2004, glaube ich, lief die letzte Folge.
Wow.
Genau, da war Scrubs dann in Staffel 3 oder so. Genau. Ja, das finde ich schon sehr spannend. Und Scrubs startete, ich habe mir das mal notiert, 2 Jahre vor Two and a Half Men, was ich interessant finde, weil Two and a Half Men viel älter wirkt.
Es ist schon wieder mindblowing gerade. Also Two and a Half Men ist für mich auch mehr so eine Serie, die Ende der 90er eigentlich angefangen hat, aber Wahnsinn.
Ja, ja, also der Humor und die Sensibilisierung dieser Serie ist auch in den 90ern angesiedelt. Ja. Deswegen wirkt das wahrscheinlich so. Und Scrubs startete 4 Jahre vor How I Met Your Mother und 6 Jahre vor The Big Bang Theory. Also das ist gar nicht so weit auseinander, wie ich eigentlich dachte, dass es auseinander ist. Ja, kannst du dich noch an die Zeit erinnern, Hendrik? Da hast du damals, oder zumindest als Scrubs dann zu ProSieben kam, hast du da dann direkt damit angefangen oder hat das denn wirklich bis zu Ende Schulzeit gedauert?
Also ich glaube, also 2001, als die Serie angefangen hat, da habe ich gerade aufgehört, mit Lego zu spielen, glaube ich.
Ich nicht, und ich habe dann noch mit Lego gespielt.
Nee, genau, ich habe angefangen mit Fußball gucken und habe aufgehört mit Lego spielen, so war das auch meine Zeit. Das heißt, ich habe, glaube ich, tatsächlich auch lange, also ich glaube 2003 kam Scrubs zu ProSieben, glaube ich, das habe ich nochmal nachgeschaut und ich habe ungefähr 2 oder 3 Jahre danach habe ich angefangen, diesen Sitcom-Blog bei ProSieben zu schauen. Der war dann irgendwie immer Samstag morgens. Musstest du früh anfangen und da konntest du dann um 9 Uhr ging es dann los, konntest du aufnehmen. 5 Stunden konntest du dann Malcolm mittendrin, How I Met Your Mother und Scrubs gucken. Und Malcolm, ja genau, irgendwas noch. Irgendeine andere Serie lief noch, wahrscheinlich auch
Simpsons
wahrscheinlich noch. Ja, kommt ungefähr hin. Was war die Frage? Gott.
Ich weiß auch nicht mehr, was die Frage war, aber ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass du Lego gegen Fußball eingetauscht hast und ich weiß nicht, ob ich das so gut finde.
Doch, also ich bin sehr zufrieden mit dieser Wahl inzwischen. Ich meine, ich habe vor 3 Jahren habe ich noch einen X-Wing Fighter zu Geburtstag bekommen. Das war so ein Witzgeschenk. Den habe ich dann aufgebaut und danach lag er in der Ecke.
Aber hattest du Spaß beim Aufbau?
Ich hatte sehr viel Spaß beim Aufbauen. Das war es dann aber auch. Also ich bin dann nicht durchs Wohnzimmer gelaufen und habe Schießgeräusche und Fliegeräusche gemacht.
Aber machst du, wenn das Fußballspiel zu Ende ist, Fußballgeräusche?
Ja, also andere Geräusche. Meistens bin ich sauer, weil Hannover 96 wieder verloren hat oder so. Ja.
Finde ich sehr, sehr gut. Ich weiß auch nicht mehr, was die Frage war.
Aber ich glaube, was wir irgendwie nochmal einordnen können, ist ja, wir haben über Malcolm mittendrin gesprochen und bei Malcolm mittendrin waren wir uns ja auch einig, dass Malcolm mittendrin so diese alten Bräuche und Formeln der Sitcom aufbricht und das können wir ja über Scrubs genauso sagen. Also Scrubs ist ja schon irgendwie, hat ja viele Sitcom Ähnlichkeiten, also was das Ensemble angeht und so weiter und in sich geschlossene Episoden und so. Und trotzdem ist sie ja, was die äußere Erscheinung angeht, absolut abgegrenzt von diesen Wohlfühl-Sitcoms der 50er, 60er, 70er, 80er, 90er und so weiter. Und das passt ja schon einfach in diese Zeit, weil das war ja die Zeit, das goldene Serienzeitalter, da fing ja an, so Ende der 90er mit Die Sopranos. Und da wurde einfach viel aufgebrochen. Und das können wir an den Sitcoms, die darauf gefolgt sind, die einfach sehr gut erkennen. An How I Met Your Mother, an Malcolm mittendrin und Scrubs, weil die alle sich abgrenzen von den alten Comedy-Serien dieser Zeit. Deswegen ist es schon ziemlich spannend, dass wir genau jetzt so als drittes nochmal über Scrubs sprechen. Weil Scrubs schon sehr viel zu tun hat, auch einfach mit Sopranos, was die Zentrierung auf eine Figur angeht und die surrealen Elemente und dieses Psychoanalytische bei JD auch.
Da ging mir gerade ein Licht auf, was du gerade gesagt hast. Scrubs ist vom Visuellen her sehr nah an Malcolm mittendrin dran, auf jeden Fall. Dieses ganz nah am Hauptcharakter, schon fast die vierte Wand brechend. Mhm. Und auch von der Kamera her nicht so starr, wie man es eben von älteren Sitcoms gewohnt ist. Und das steht alles sehr stark im Kontrast zu Two and a Half Men, das ja ein absolutes Abziehbild ist von eben einer 90er-Jahre-Sitcom. Deswegen fühlt es sich wahrscheinlich auch so an, als wäre Two and a Half Men älter, als es tatsächlich ist.
Naja, so. Klar, also vielleicht nochmal ganz kurz, um die Begriffe nochmal zu nennen. Wir kennen diese Begriffe. Multicamera-Sitcom und Single-Camera-Sitcom. Also Two and a Half Men wurde halt noch wirklich teilweise vor Publikum aufgezeichnet. Ist halt einfach auch sehr steif. Trotzdem, man kann sich wohlfühlen bei Two and a Half Men auf jeden Fall. Es ist alles immer gleich und du lachst immer über dieselben Witze. Die Menschen sind extrem gemein zueinander, ganz im Gegensatz zu Scrubs vielleicht. Da sind die Menschen, obwohl nicht alle.
Die sind eigentlich auch ziemlich gemein zueinander, aber JD als Hauptcharakter ist einfach die Wärme in Person. Deswegen funktioniert das alles so gut. Ja. Genau. Ja, schön, dass du die Begriffe nochmal genannt hast. Ich habe auch noch einen englischen Begriff, den wir unbedingt einbringen müssen, und zwar den Begriff Workplace Comedy, weil Scrubs ist ja eine Krankenhaus- Workplace Comedy. Also eben Comedies, die am Arbeitsplatz spielen und das Arbeitsleben widerspiegeln und das halt einrahmen in kleinen pointierten Geschichten. Und das erste Mal, dass ich nach Scrubs wieder ein ähnliches Gefühl hatte wie bei Scrubs, war vor ein paar Jahren, als ich angefangen habe, Brooklyn Nine-Nine zu gucken tatsächlich. Und das ist sicher auch kein Zufall. Kannst du das nachvollziehen? Hast du das auch geguckt, Henrik?
Ich habe Brooklyn Nine-Nine angefangen zu schauen, nachdem jemand gesagt hatte, dass es so ähnlich sein soll wie Scrubs. Und ja, tatsächlich.
Vielleicht war ich das.
Das war vielleicht sogar du. ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich fand Brooklyn Nine-Nine, glaube ich, teilweise witziger als Scrubs und auch cleverer.
Ja,
aber
auf jeden Fall.
Bei mir hat es nie so den Sog entwickelt wie Scrubs. Also ich bin, glaube ich, nach der vierten Staffel habe ich aufgehört zu schauen, glaube ich. Die ist ja immer noch bei Netflix. Ich könnte sie jederzeit anfangen, aber ich mache es einfach nicht. Ich glaube, weil ich auch einfach weg bin von 20 Minuten oder von 22 Minuten. Ich glaube, die gucke ich einfach nicht mehr. Habe ich auch gemerkt, jetzt ist es zwar sehr ungewohnt, Scrubs zu gucken, und nach 20 Minuten war die Folge vorbei. Ich weiß nicht, irgendwie passt das nicht mehr zu meiner Art, wie ich Serien gucke, weil wenn ich eine Serie gucke, dann bin ich da inzwischen darauf eingestellt, dass ich mich für 45 Minuten irgendwie auf eine Folge einlasse. Das ist ganz seltsam.
Ja, das finde ich ganz interessant. Ich habe das auch mit der Zeit entwickelt. Ich war nie eine große Comedy-Guckerin, aber ich habe auch mit der Zeit entwickelt, dass ich mehr als 30 Minuten brauche oder mindestens 30 Minuten brauche. Ich bin bei The Mandalorian am Ende, wenn so 25 Minuten um sind, sitze ich immer schon so ganz nervös da, weil ich weiß, die Folge ist fast um und das passt irgendwie in meinem Kopf alles gar nicht zusammen. Aber ich verstehe das auf jeden Fall und ich gucke auch fast keine Comedy, wirklich nur sehr ausgewählt und sehr wenig. Also in den letzten Jahren wirklich nur The Good Place und eben Brooklyn Nine-Nine. Und dann mal ein paar so Ausnahmen mache ich dann eben für Ted Lasso oder Mythic Quest, wenn mich halt das Thema der Serie interessiert. Und lass uns doch ein bisschen drüber reden, warum Scrubs so einflussreich war, beziehungsweise warum oder was hat Scrubs denn so besonders gemacht? Vielleicht auch inhaltlich her, bevor wir noch dazu kommen, warum es vielleicht nicht so gut gealtert ist, können wir ja erstmal über die positiven Sachen reden, die vielleicht im Nachhinein immer noch beeindrucken, gerade für die Zeit. Was fällt dir denn da alles so ein?
Ich glaube, das Besondere an Scrubs war tatsächlich diese Traumsequenzen, mit denen ja immer wieder das normale Erzählen unterbrochen wird und plötzlich bist du in einer ganz anderen Welt. Du bist dann im Kopf von JD und wie er die Welt um sich herum wahrnimmt. Und dadurch eröffnet sich die Serie und eröffnen sich die Autorinnen und Autoren ganz viele Möglichkeiten, weil sie dann eben auch solche Episoden einbauen können, wie diese Zauberer von Oz-Episode aus Staffel 6. Ach Gott, vielleicht ist es auch Staffel 7, wer weiß. Nee, aber es ist so Episoden, die was ganz anderes versuchen als davor. Also sie können sich in ganz andere Welten reindenken und diese Welten dann über die Welt legen, die wir kennen. Das ist, glaube ich, der große Vorteil von Scrubs gewesen, diese Außergewöhnlichkeit.
Ja, das ist geht auch so ein bisschen mit Malcolm mittendrin einher, ne? Diese vollkommen teilweise wirklich in absolut abgedrehte Gebiete vordringen und sich was Neues trauen, auch mit interessanter Kameraarbeit. Ich fand tatsächlich die Serie früher witziger, als ich sie jetzt fand, als ich sie nochmal geguckt habe. Ich finde, was am allerbesten gealtert ist, ist die Zwischenmenschlichkeit der Serie, die wirklich in vielen Belangen sehr, sehr fein und gut herausgearbeitet war.
Ich glaube, weil sie einfach auch sehr früh geschmiedet wird. Du hast sehr, sehr früh ist klar, was für ein Ensemble du da vor der Nase hast und das bewegt sich immer ein bisschen anders. Die Figuren sind mal weiter voneinander entfernt, mal sind sie ein bisschen näher beieinander. Was total spannend ist zu beobachten, wenn dann Turk und JD sich vielleicht auch mal nicht so gut verstehen und auch gerade in der ersten Staffel, wie häufig sich Elliot und JD wieder voneinander entfernen. Und plötzlich sind dann in einer Staffel Carla und JD die besten Freunde. Und ich glaube auch gerade Dr. Cox ist dann auch nochmal so ein Charakter, der viel Dynamik da reinbringt, weil er die Charaktere zum einen zu sich immer ranzieht und dann wieder wegstößt. Dadurch ist es alles, dieses Ensemble, immer wieder in Bewegung. Ist auch total spannend.
Ja, finde ich auch total interessant. Also im Prinzip folgt es ja ganz im Kern von der Beziehungsdynamik folgt es ganz klassischen Sitcom-Tropes. Also du hast einmal das On-Off-Couple im Mittelpunkt. Also JD und Elliot, das bahnt sich ja schon in der allerersten Folge an, wo sie auf ein Date gehen wollen und es dann doch nicht machen. Also du hast ganz von Anfang an, ist schon klar, okay, hier hast du einen Mann und eine Frau, die beiden sind Hauptcharaktere, die stehen aufeinander, das wird sicher so eine On- und Off-Sache. Mhm. Ich glaube, prominentestes Beispiel ist dafür auf jeden Fall Friends mit Ross und Rachel. Und demgegenüber hast du halt ein Paar, das ziemlich schnell ziemlich eng wird und dann eben diesen klassischen Verlauf von Hochzeit und Kinder hat und alles der Reihe nach und treu und verliebt bis ans Lebensende quasi mit Turk und Carla. Da fallen mir natürlich den Chandler und Monica ein, wenn ich es wieder mit Friends vergleichen möchte. Da hat es ein bisschen später stattgefunden. Bei How I Met Your Mother ist es ähnlich mit Lily und Marshall. Demgegenüber hast du halt diesen Bachelor Ted. Im Fall von Scrubs ist es dann halt JD, der nicht fähig ist, die große Liebe zu finden. Genau, bei dem das alles ein bisschen komplizierter und nicht so geradlinig verläuft. Also das ist schon alles sehr, da hast du einen Anker, an dem du den kennst du und daran kann man sich festhalten, wenn man anfängt, das zu gucken. Da versteht man sofort, um was es geht. Was ich halt dann sehr spannend finde, was ich halt von keiner anderen Serie kenne, weder vorher noch nachher, ist der Charakter des Protagonisten, also von JD, die Verhandlung von Männlichkeit oder Männlichkeit, die an ihm quasi, Bilder von Männlichkeit, die an ihm verhandelt werden, das habe ich, das kenne ich aus keiner anderen Serie in dem Maße, weil JD wird die gesamte Serie lang von Dr. Cox niedergemacht dafür, dass er halt viele, er ist die antitoxische Männlichkeit, könnte man sagen. Er ist ein Mann, der umarmt andere Männer, nicht indem er ihnen ganz fest hinten auf den Rücken klopft, sondern er umarmt sie wirklich.
Ja, wobei, ne, also ich weiß nicht, ob wir jetzt schon wieder zu weit vorgreifen. Ich weiß nicht, antitoxisch würde ich ihn, glaube ich, auch nicht, würde ich ihn auch nicht nennen, tatsächlich.
Es gibt ein paar schwierige Sachen, ja.
Ich habe gar nicht mehr die Übersicht darüber, wie viele Freundinnen er eigentlich während der ganzen Serie hat. Es müssen wirklich über 6 auf jeden Fall sein. Und ich glaube, so richtig nett ist er zu kaum einer von denen. Und fast immer ist dann, ich weiß nicht, wer dann schuld ist am Ende, dass die Beziehungen in die Brüche gehen. Aber er ist auf jeden Fall auch ein seltsamer Charakter, was die Behandlung von Frauen angeht.
Die ganze Serie ist seltsam, was die Behandlung von Frauen angeht. Und das wird auch auf JD drauf geschrieben. Da hast du auf jeden Fall recht. Da muss man wahrscheinlich noch ein bisschen Unterschiede machen. Die Männlichkeit, von der ich rede, das ist wahrscheinlich das bezieht sich sehr auf die Verbindung von JD zu Turk und die Verbindung auf JD zu Dr. Cox. Weil im Prinzip beschäftigt sich, also für mich ist immer noch jetzt auch im Nachhinein der Kern der Serie, wie eine großartige Freundschaft eine sehr innige und eine sehr intime Freundschaft aussieht, die du eigentlich in der Darstellung, wie sie ist von JD und Turk, auch hat eben auch viele Anteile von dem, was du normalerweise nur von einer Frauenfreundschaft siehst, also die Nähe, die die beiden wirklich zueinander haben. Und dann gibt's eben auch noch die Verbindung von JD zu Dr. Cox, die ja nicht unterschiedlicher sein könnten, die beiden. Dr. Cox ist sehr distanziert, sehr, sehr hart, sehr unfreundlich, und dann hast du halt JD, der so viel Wärme und Verlangen nach Nähe mit sich bringt und der Einzige ist, der halt Dr. Cox immer und immer wieder so ein bisschen aufweichen kann. Und Dr. Cox sich auch einfach nicht dagegen wehren kann. Und da finde ich es halt auch spannend, Dr. Cox gibt JD die ganze Serie lang über Frauennamen, was per se natürlich auch schwierig ist, weil man Weiblichkeit gerne runterstuft, indem man Männern Frauennamen gibt oder.
Er meint es ja auf jeden Fall abwertend, wenn er ihn Betty Lou nennt oder so. Das ist ja immer eine Beleidigung, als Beleidigung gemeint.
Daphne, Betty Lou Ashley und die tausend Namen, die er für Chidi hat.
Es wird kein Name doppelt genannt, glaube ich, ne? Es sind immer andere.
Doch ein paar.
Ja, okay.
Ich habe tatsächlich einen Blog gefunden, der hat alle einzelnen Namen in jeder Folge aufgelistet, wie Dr. Cox Chidi nennt.
Schade, ich dachte, es wäre sowas wie David Beckham, der nie ein Outfit in der Öffentlichkeit zweimal trägt oder so.
Ich habe schon gewartet, wenn die erste Fußballreferenz kommt. Es hat gedauert, Hendrik, Mensch.
Ist das eine Modereferenz oder ist es eine Modereferenz oder eine Fußballreferenz? Da kannst du dich jetzt entscheiden. Aber David Beckham hat auch Männlichkeitssymbole aufgebrochen, muss man ja auch sagen, als Metrosexueller.
Ja, die Metrosexualität von der Tatsache, da schließt sich der Kreis. Ja. Dafür bin ich David Beckham und seiner Frau Victoria, die da sicher viel Einfluss hatte, auch sehr dankbar.
Ich glaube auch JD liebt seine Haare genauso, wie David Beckham seine Haare liebt. Würde ich sagen.
Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. JD hat sich doch auch extra diesen extra hohen Helm gekauft, ne, damit seine Haare nicht platt gedrückt werden.
Der, glaube ich, sogar zweimal vorkommt, dieser Helm, ne, weil es ja diese Déjà-vu-Folge gibt. Da bin ich mir auch nie so richtig sicher, weil ich mir auch nie sicher bin, ob es ein Déjà-vu ist, die Déjà-vu-Folge, oder ob er wirklich sich dieser Haarkonservator, so heißt es, glaube ich, ob der wirklich zweimal vorkommt in der Serie. Ich meine, der kommt zweimal vor.
Ja, ich glaube auch, dass der mehr als einmal vorkommt, weil ich habe den so präsent, aber vielleicht auch nur deswegen, weil ich mir dachte, das brauche ich auch. Naja, so im Nachhinein gesehen, wie nimmst du denn die Porträtierung von Männlichkeit wahr in Scrubs?
Ja, schon, also ich find's auch spannend, dass ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Scrubs-Formel, dass von Zach Braff geht immer diese extreme Weichheit und Wärme aus und er ist sowas wie die Verkörperung einer menschlichen Wunde und einer menschlichen Offenheit. Und alle um JD herum öffnen sich dann eben auch. Und da ist, glaube ich, das Verhältnis von JD zu Dr. Cox ist, glaube ich, Beispiel dafür oder die extremste Version aller Beziehungen, die JD zu den anderen Ensemblemitgliedern führt. Alle öffnen sich um JD herum. Wenn JD in der Nähe ist, werden Gefühle geäußert. Ob das die Patienten sind, ob das die anderen Figuren sind. Es geht immer darum, dass die verhärtete Menschlichkeit oder diese verhärteten Charakterkrusten, dass die aufgebrochen werden und irgendjemand in einer sehr emotionalen Szene seine Gefühle ausspricht. Und das ist dann auch immer extrem melodramatisch und du kannst gar nicht anders in dem Moment als mitzufühlen. Und das ist dieser Effekt ist am extremsten bei Dr. Cox, weil er eben dieser sehr, sehr harte, auch wirklich giftige Charakter ist. Und wenn sich solche Figuren öffnen, ist es immer einfach nochmal emotionaler als bei anderen, weil die Fallhöhe einfach anders ist. Wenn sich dann plötzlich Dr. Cox vor JD mit geröteten Augen in den Staub wirft, dann ist das Dann erwische ich das wie so ein Truck auf der Straße, weil du einfach nicht damit gerechnet hast. Und das ist, glaube ich, schon so ein bisschen das, was Scrubs vor allem ausmacht. Also wenn sich Menschen öffnen und dann eben auch wie so ein emotionaler Love-Track dann fast schon, wenn dann so eine emotionale Musik auch aufblendet und du ganz genau weißt, jetzt muss ich irgendwas fühlen. Also ich muss jetzt bei einem Love-Track weißt du, jetzt muss ich lachen. Und wenn bei Scrubs Musik läuft, dann weißt du, jetzt muss ich irgendwas fühlen, glaube ich.
Ja, übrigens der Soundtrack von Scrubs auch ganz, ganz viel selbst von Zach Braff ausgewählt.
Ja.
Der ja auch, glaube ich, für Garden State einen Oscar gewonnen hat für die Auswahl des Soundtracks, die er da getroffen hat. Mhm. Habe ich gestern irgendwo gelesen. Großer Fan von melancholischem Pop, sage ich mal. Und das findet natürlich bei Scrubs große Anwendung, wenn ich da an die eine der traurigsten Momente der Serie denke, wo How to Save a Life von The Fray läuft, dann fange ich gleich wieder fast zu weinen.
Ich habe mir auch nochmal, ich habe mir die Folgen nochmal angeguckt, wo Brendan Fraser vorkommt. Das ist ja einmal, Ach, direkt Tränen in den Augen. Aber Andrea, wir müssen über diese Folgen von Brendan Fraser sprechen, wenn wir über Scrubs sprechen, weil ich glaube, das sind schon die Folgen, die diese Serie irgendwie, an denen sich auch diese Serie aufrichtet, oder? Das ist ja wie das zu den Patienten. Wir haben Dr. Cox und wir haben JD. Und um diese drei dreht sich das Ganze dann ja. Und Brendan Fraser ist, glaube ich, der Proto-Patient von Scrubs. Also ein Patient, zu dem JD eine persönliche Bindung aufbaut. und der stirbt dann irgendwann. Und er ist nicht unbedingt schuld daran, aber er ist auf jeden Fall in sein Schicksal verhakt irgendwie.
Ja, genau. Und die Figur von Brandon Fraser ist insofern, also erstmal, ich liebe diesen Typen. Mhm. Also wirklich, ich finde, es ist so ein toller Schauspieler. Ich bin halt auch mit die Mumie-Filmen aufgewachsen und kann die immer noch jedes Wochenende gucken und bin, das Kind in mir ist super glücklich. er spielt den Schwager von Dr. Cox, also den Bruder von Jordan. Mhm. Und gleichzeitig auch den besten Freund von Dr. Cox. Und man hat das Gefühl, der einzige Mensch, wo Dr. Cox gerne zeigt, dass ihm diese Person was bedeutet. Ich meine, nicht mal seiner Frau gegenüber zeigt er irgendeine Form von Zuneigung nach außen. Mhm. So. Aber da gibt's halt diese Brandon Fraser-Figur, die Dr. Cox so nahe ist wie nichts anderes.
Er hat die Beziehung zu Dr. Cox, die sich JD im Grunde wünscht. Außer dass genau. Vielleicht noch, ich glaube, er wünscht sich eine etwas väterlichere Beziehung zu Dr. Cox vielleicht noch.
Ja, genau. Und dann gibt es halt eine Episode, die immer, mir ist gerade der Titel entfallen.
Auf Englisch heißt sie My Screw Up. Ich glaube, es ist mein Scheitern oder irgendwas oder meine Niederlage. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Es ist auf jeden Fall Staffel 3 im Moment. Staffel 3, Episode 14 ist es.
Genau, die Folge, die immer mit in den Top 5 genannt wird, wenn es um die besten Scrubs-Folgen geht, die ist auch bei mir auf jeden Fall in den Top 5. Vielleicht möchtest du ganz kurz erzählen, um was es geht, Henrik.
Genau, also da geht es darum, dass der Ben Sullivan, so heißt er, also das ist die Brandon Fraser-Figur, der kehrt nach ungefähr anderthalb Staffeln, kehrt er nochmal zurück, nachdem er eine Leukämie-Erkrankung überlebt hat in der ersten Staffel. Da lernen wir ihn kennen, über zwei Folgen hinweg. Und Mitte der dritten Staffel kehrt er dann noch einmal zurück. Und er war auf Weltreise und so weiter, hat sich aber nicht untersuchen lassen währenddessen. Obwohl man ja auf jeden Fall, das sagt ihm Dr. Cox dann auch noch mal, man sollte, wenn man eine Leukämie-Erkrankung hatte, sollte man sich dann schon noch mal untersuchen lassen danach. Hat er nicht gemacht. Und dann kehrt er in das Krankenhaus zurück und eigentlich nur zum Anlass des ersten Geburtstags von Dr. Cox' Sohn. Und darauf steuert das dann auch alles hin, dass alle irgendwie sich auf diesen Geburtstag vorbereiten und deswegen ist er auch da. Und wenn man weiß, wie diese Episode ausgeht, dann kann man das schon recht genau erkennen, dass irgendwann Ben Sullivan nicht mehr wirklich anwesend ist. Man sieht ihn noch, er spricht mit Dr. Cox und redet ihm so von außen zu, aber keine anderen Figuren reagieren mehr auf Ben Sullivan, weil er eben, wie am Ende der Episode klar wird, er tot ist. Also er ist während der Episode gestorben und Dr. Cox sieht das nicht ein, er kann das nicht verarbeiten, er hat die Realität nicht anerkannt und es gibt dann eben wirklich diese extrem emotionale, wirklich wunderbar aufgebaute Szene auf dem Friedhof, wo dann, ich versuche den Wortlaut nochmal genau hinzukriegen, wo dann irgendwann JD aus dem Hintergrund Dr. Cox fragt, was glauben Sie, wo Sie sind? Und er glaubt eben, er ist auf dem Geburtstag von seinem Sohn, aber eigentlich hat er einen schwarzen Anzug an, ist auf dem Friedhof und sie sind bei der Beerdigung von Ben Sullivan. Und in dieser Szene, das ist dann, glaube ich, auch der beste, ich glaube, das ist, glaube ich, das beste Beispiel für Musikeinsatz in Scrubs. Da läuft dann der Song Winter von Joshua Radin. Und ich habe mir da auch nochmal einen Artikel extra zugelesen. Also das ist der erste Song, den Joshua Radin geschrieben hat, der allererste. Und der ist nur deshalb in der Serie gelandet, weil Joshua Radin der beste Freund ist von Zach Braff. Ja. Und er konnte eigentlich gar nicht Gitarre spielen, hat das nur kurz vorher gelernt. Ist eigentlich Drehbuchautor, der Joshua Radin. Und hat dann diesen Song Zach Braff vorgespielt in seinem Apartment, wahrscheinlich irgendwo in Los Angeles. Und diesen Song hat dann Zach Braff weitergeleitet an Bill Lawrence und wie heißt sie? Krista
Miller?
Genau. Die suchen normalerweise die Musik für die Serie aus. Und die fanden das gut und haben sie es für diese Folge verwendet. Und der ist wirklich nochmal so ein richtiger emotionaler Trigger, der Song Winter. Und also wirklich diese, wenn wer da nichts fühlt, in dieser Szene mit diesem Song, der hat kein Herz.
Ja, das unterstreiche ich ganz genau so. Und warum wir jetzt gerade über die Folge reden, ist halt, dass diese Folge absolut beispielhaft dafür ist, was Scrubs halt so besonders macht oder so besonders gemacht hat, dass halt man wird halt in manchen Folgen von dem Aufbau, von diesem Hin und Her, von dieser Härte von Dr. Cox und dieser Weichheit von JD, Weichheit übrigens nie im negativen, sondern im positiven Sinne, möchte ich nochmal anmerken hier, wird man halt in den dramatischen Momenten extrem belohnt, weil in den dramatischen Momenten, und davon gibt es dann noch eine wahnsinnig fantastische Doppelfolge später, wo es auch darum geht, dass Dr. Cox quasi innerlich zusammenbricht, in diesen Momenten wird er nämlich von JD aufgefangen. Und in diesen Momenten ist klar, dass Dr. Cox JD genauso braucht wie JD Dr. Cox. Quasi dieser Zugang zu den Emotionen, die JD hat, an denen labt sich Dr. Cox quasi in diesen Momenten. Und das hilft ihm dann auch, über Dinge hinwegzukommen. Das wird dann in der Doppelfolge Mein Mittagessen und Mein gefallenes Idol in Staffel 6.
Es klingt fast so, als wäre er ein Dementor irgendwie. Er labt sich an den Emotionen von JD. Oh Gott. Sorry, muss ich loswerden.
Ja, das stimmt tatsächlich. Ja, genau. Kann ich mir auch gut vorstellen in der Rolle von dem Dementoren. John C. McGinley hätte auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Finesse in Harry Potter reingebracht. Nee, genau, aber in diesen Momenten wird man halt extrem dafür belohnt, von diesem an und für sich immer Sitcom hin und her. Mhm. Und das, finde ich, ist halt das, was Scrubs wirklich ausmacht. Und du hast es vorhin schön gesagt, wahrscheinlich ist es weniger Porträtierung von Männlichkeit als vielmehr die Porträtierung von Menschlichkeit, die da super spannend ist, weil JD ist, du kannst mich auf jeden Fall unterbrechen, wenn du es anders siehst, einer von ganz wenigen wirklich interessanten Hauptcharakteren in Sitcoms.
Oh ja, doch. Jetzt, wo du es sagst. Ja, also wenn man, also Ted Mosby ist ziemlich leer. Ja, ziemlich leer, wenn man ihn mal genauer betrachtet. Eigentlich ist er eigentlich nur ein Schürzenjäger.
Leonard ist das langweiligste an Big Bang Theory.
Ja, stimmt schon. Also gerade wenn wir unsere Sitcoms, also unsere in Anführungszeichen Sitcoms der Nuller- und Zehnerjahre angucken. Ja, gut, Malcolm mittendrin, also Malcolm ist schon irgendwie auf seine Weise interessant.
Aber haben wir auch geguckt wegen Hal und wegen Dewey und wie heißt der ältere? Reese in Wahrheit.
Ja, also ich glaube, es liegt auch irgendwie daran, dass bei JD, dass immer, dass das Außen- und das Innenbild kollidiert. Wir haben zwar immer diesen, wir sehen immer den verletzlichen Charakter als erstes, aber eigentlich nach außen hin ist JD ja schon ein relativ kompletter Erwachsener. Also er hat ja gute menschliche Beziehungen, er ist Arzt. Hallo?
Hallo?
Und er hat Beziehungen zu Frauen, er hat ein erfülltes Liebesleben auf seine Weise. Also da wären viele froh, wenn sie so ein Liebesleben hätten. Aber nach innen hin ist er extrem unsicher. Und das ist dann eben für die Zuschauer immer sehr spannend zu analysieren. Warum ist er eigentlich so drauf? Und was ist los mit diesem Menschen? Warum hat er Probleme, sich in seinem Alltag zurechtzufinden? Was ja gerade in der ersten Staffel besonders spannend ist.
Ja, was ich auch gerade an der ersten Staffel so mag, dass warum ich auch ein großer Fan von Carla bin, die ja sehr viel verhasst ist, über was wir auch nachher noch reden können, weil ich finde, Carla wird es genauso schwer gemacht wie Lily in How I Met Your Mother. Es ist genau dasselbe Problem. Ich finde, beziehungsweise was ich eigentlich gerade sagen wollte bezüglich JD, es gibt auch eine ganz bekannte und sehr emotionale Folge, wo JDs Vater stirbt und sein Bruder ihm das erzählt. Und JD hat halt auch immense Daddy-Issues, die eben in der Beziehung zu Dr. Cox immer wieder aufgearbeitet werden, beziehungsweise er das quasi für sich so ein bisschen aufarbeitet, indem er halt die Zuneigung von Dr. Cox sucht und auch bekommt das, was er halt von seinem eigenen Vater nie bekommen hat. Das finde ich auch immer ganz spannend. Ich finde, zusammenfassend kann man sagen, dass Scrubs extrem gut gealtert ist als Dramaserie oder der Drama-Anteil von Scrubs wahnsinnig gut gealtert ist und immer noch total sehenswert und der Comedy-Anteil irrsinnig schlecht gealtert ist, auch schlechter wie bei den meisten anderen Sitcoms.
Ja.
Würdest du das so unterschreiben?
Auf jeden Fall. Ich glaube, Comedy hat es sowieso schwerer, außer du hast jetzt wirklich außer du bist, keine Ahnung, Seinfeld oder so, hast du, glaube ich, immer Probleme mit Comedy. Und die, glaube ich, haben keine gute Halbwertszeit, also wenn du nicht ganz großartig bist. Was wollte ich sagen?
Das Ding ist, Comedy altert immer dann sehr schlecht, wenn sie sich auf die einfachsten gemeinsamen Nenner stürzt, weil die verändern sich halt mit der Zeit. Scrubs hat das gleiche Sitcom-Problem wie Friends oder teilweise auch How I Met Your Mother. Die Gags fußen zu sehr, sehr großen Teilen auf Sexismus, Rassismus, Homo-, Bi- und Transphobie.
Ja.
Also es ist wirklich alles mit dabei und sehr häufig vertreten. Und ich glaube, wenn du, also keine Ahnung, ich mache mal jetzt ein Extrembeispiel, Monty Pythons zum Beispiel. Das ist Humor, der überdauert Jahrzehnte und wahrscheinlich überdauert der Humor auch Jahrhunderte, weil er was ganz Eigenes geschaffen hat. So Humor wie bei Scrubs, der fußt meist auf ziemlich billige Gags. Und das ist das Problem, das halt viele Sitcoms haben, dass sie halt, weil die Gagrate so hoch sein muss, sie sich auf billige Sachen verlassen und das dadurch auch extrem schlecht altert.
Ja. Und ich glaube, warum das der emotionale Teil so gut funktioniert heute noch, ist einfach, weil sich viele Serien das gar nicht mehr so richtig trauen heute. So offensichtliche emotionale Schübe einzubauen. Also wirklich dieses extreme Melodrama, dass du sehr suggestiv und sehr wenig subtil plötzlich wirklich diese den Leuten die Emotionen aufdrückst. Ich glaube, das machen heute die Serien gar nicht mehr. Du hast viel, es gibt viele Sadcoms, sowas wie BoJack Horseman und Fleabag und so weiter, wo sich Drama und Comedy mischen, aber auf eine, weiß nicht, psychologischere Weise. Also wir tauchen viel mehr ein in diese Figuren und wir erfahren, glaube ich, bei diesen Serien mehr über die Menschen. Und hier ist es, glaube ich, wirklich, bei Scrubs sind die Momente, die emotionalen Momente zwischen den Figuren viel wichtiger und auch viel, da sind die Emotionen viel aufquellender. Also wir kommen gar nicht drum herum, uns in diesen Strudel da reinzuwerfen und uns eben auch wirklich dann den Tränen irgendwie auch hinzugeben. Und das ist ja das, was du vorhin meintest mit Belohnen. Also man geht aus Scrubs raus und hat irgendwie erstmal alles gefühlt, was man so fühlen will. Also das würde ich vor allem den ersten drei Staffeln, glaube ich, zugestehen. Das ist einfach so eine grob gesetzte Grenze, die ich jetzt irgendwie mal so ziehe. Also man hat was gefühlt nach Scrubs und wurde belohnt für das, was man an emotionaler Investition reingesteckt hat. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Tatsächlich, meine liebste Staffel ist die sechste Staffel tatsächlich, aber auch nur wegen ein paar einzelnen Sachen und nicht wegen der ganzen Staffel an sich. Ich finde, dass auch eben, wie ich vorhin schon meinte, bevor wir zu den Sachen kommen, die wirklich nicht gut gealtert sind, da können wir auch noch ein bisschen näher darauf eingehen. Nochmal zu dem, was so gut gealtert ist. Die JD ist ein Hauptcharakter, ein männlicher Protagonist, der halt extrem viel feminine Anteile hat. Und das ist was ich wirklich selten irgendwo so zentral herausgearbeitet gesehen habe, wie bei Scrubs. Und auch wenn er von Dr. Cox dafür niedergemacht wird, weil er ihm Frauennamen abwertend gibt, und auch wenn es viele Witze auf Kosten von seiner femininen Seite gibt, ist es trotzdem auch in den Augen der Serie und der Drehbuchschreiberinnen immer die große Stärke von Chidi, dass er so ein emotionaler Mensch ist und dass er so eine hohe feminine Seite hat, quasi, so eine ausgeprägte Seite.
Also er ist sehr einfühlsam. Also das ist eine große Stärke. Er fühlt sich sehr gut in andere Charaktere ein und sieht, wenn es ihnen nicht gut geht. Und ich glaube, dadurch ist er auch einfach so ein Schlüssel zu vielen anderen Figuren. Also er ist auch ein Device im Grunde. Also das ist nicht nur zur Charakterzeichnung von ihm wichtig. Er ist auch einfach als Gerät für die Serie wichtig, um Zugang zu anderen Figuren zu finden. Das wäre nur nochmal dazu. Aber ja, also er ist auf jeden Fall. Ich glaube, bei Ted Mosby haben wir das auch, dass er hat auch sehr viele feminine Seiten. Er ist auch eitel, ähnlich eitel wie JD, aber eben mehr Macho-Elemente, glaube ich.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich Eitelkeit irgendwie als was Weibliches hinstellen würde. Aber Mosby ist auch gerade in Abgrenzung zu Barney natürlich der sensibilisiertere. Ted Mosby ist ein sehr großer Romantiker. Darüber kann man das vielleicht ein bisschen definieren, aber er ist halt erstens langweilig. Er hat keine vernünftigen Storylines und wird auch eigentlich nur durch seine Freunde, durch Marshall und Robin irgendwie spannend gemacht. Und bei TD verhält sich das eben alles ganz anders. JD ist wirklich der Dreh- und Angelpunkt, der alle anderen Charaktere mitzieht. Ohne JD wäre Turk nicht interessant und ohne JD wäre auch Dr. Cox nicht interessant, weil Dr. Cox braucht eben dieses krasse Gegenteil, dass wir ihn überhaupt mögen, weil sonst wäre er einfach nur ein fieser Arsch. So wie es dann nämlich in Staffel 9 ist, weil ihm der Gegenpart fehlt von JD. Und das finde ich halt, sieht man auch in Bill Lawrence neuer Serie Ted Lasso sehr gut, weil ich finde, Ted Lasso hat sehr viele JD-Anteile. Er fügt sich aber generell noch besser in die Serienwelt rundherum, passt noch besser zu Ted Lasso, wie die Serienwelt rundherum zu JD in Scrubs passt, finde ich.
Ich glaube, Ted Lasso ist noch ein bisschen eindimensionaler als JD, aber auch einfach, weil uns, glaube ich, die Insicht fehlt bei Ted Lasso. Aber er hat einen ähnlichen Nice-Core-Anteil. Also er möchte ja zu allen einfach nett sein und alle auch mit seiner Nettigkeit bezaubern und dann eben auch öffnen. Also Ted Lasso öffnet ja auch die Charaktere um sich herum.
Ja, genau. Genau, das meinte ich dann wahrscheinlich damit, dass er vom Prinzip her ähnlich funktioniert wie JD. Also man sieht da schon so eine Handschrift von Bill Lawrence auf jeden Fall. Ja. Aber dann lass uns doch noch mal auf ein paar Sachen eingehen, die nicht gut gealtert sind. Was für Sachen kommen dir denn da auf Anhieb in den Kopf?
Da kann ich mich fast nur auf die Episoden beziehen, die ich jetzt geguckt habe noch mal. Und da fällt mir einfach auf, dass gleich in der ersten Episode innerhalb von 5 Minuten wird der Hintern von einer Frau beurteilt. Also erstmal checkt JD Elliot aus, während sie die Treppe hochgeht. Und wirklich einen kurzen Szenensprung später sagt Dr. Cox etwas über Carlas Po und sagt den Prachthintern von Carla. Und sie hat gar keine Probleme damit, dass er vor versammelter Mannschaft ihren Körper beurteilt. Sowas. Also das sind einfach so kleine Details, die mir, was heißt klein, eigentlich sind sie nicht klein, aber so Äußerungen, die jetzt im heutigen Kontext einfach nicht mehr möglich wären, auch zu Recht nicht. Vor allem normalerweise würde irgendjemand diese Kommentare kommentieren heute. Man würde es nicht mehr einfach so hinnehmen. Ja. Sonst fällt es mir schwer, wirklich direkt was zu den Alterungen zu sagen, weil dafür hätte ich, glaube ich, noch mehr sehen müssen jetzt.
Ja, ich kann ja vielleicht, ich habe mir auch ein paar Folgen angeguckt und ich habe mir auch noch mal einen Text dazu durchgelesen, den kann ich euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch sehr gerne in die Shownotes legen. Ein Text, der sehr gut erklärt, aus der Sicht von einem queeren Autoren, wie gern er Scrubs hat, aber wie schwierig es teilweise ist zu gucken und wie er es aus einer queeren Perspektive guckt. Das finde ich einen sehr interessanten Text, den lege ich euch in die Shownotes. Die erste Folge wird wirklich innerhalb der ersten 10 Minuten der Serie werden die einzigen 2 weiblichen Hauptfiguren sexualisiert und objektiviert. Und damit ist eigentlich klar. Und das hört nicht auf tatsächlich bis zum Ende der Serie. Es wird teilweise besser. Es wird auch innerhalb der Serie kommentiert. Es gibt eine Folge, wo Carla und Elliot sich einsetzen gegen sexuelle Belästigung. Da gibt es, glaube ich, sogar 2, 3 Storylines dazu. Letztlich werden die aber nie befriedigend aufgelöst und solche Sachen werden immer bis zum Ende der Serie hingenommen. Auch in Staffel 9 gibt es da ganz, ganz schlimme Sachen noch, die ja schon 2010 ausgestrahlt wurde. Also das ist, 10 Jahre ist jetzt nicht so lange her wie 20 Jahre in der Zeitrechnung von Sexismus. Und da hört es aber leider nicht auf. Es gibt auch, der Blick auf Queerness ist wahnsinnig problematisch in dieser Serie. Es gibt keinen einzigen, also es gibt einen einzigen queeren Charakter, das ist Todd. Der wird in einer späteren Staffel geoutet als bi, beziehungsweise wahrscheinlich eher pansexuell. Wird aber dargestellt auf, na gut, wenn du bi oder pansexuell bist, dann stehst du auf alles und jeden, bist hypersexuell und wahnsinnig übergriffig.
Aber das ist dann ja auch Tokenism eigentlich, ne? Das heißt, er ist ja einfach nur, er wird nach außen hin, wird er, also wird gesagt, er ist bi, aber merkt man es? Wird irgendwie die Community dadurch repräsentiert? Das ist ja irgendwie auch die Frage.
Ja, genau. Wird überhaupt nicht repräsentiert. Er macht dann, sobald er geoutet ist, fängt er halt an, alle Leute zu objektivieren. Und das ist natürlich genauso problematisch wie das, was er vorher gemacht hat. Also eine ganz, ganz schwierige Darstellung von Queerness und von Bisexualität. Und gleichzeitig gibt's nur 2 andere queere Charaktere, die man nie sieht und die immer nur Punchlines sind. Das sind einmal Elliots schwuler Bruder und einmal Kelsos schwuler Sohn. Und das ist wirklich, als queere Person ist das auch ganz, ganz schwer zu ertragen, wenn man sich die Serie jetzt nochmal anguckt. Mir ist das damals nicht so aufgefallen, aber ich war auch damals selber nicht so sensibilisiert und es war eine andere Zeit. Das ist, finde ich, eine legitime Aussage. Aber mittlerweile merkt man einfach, wie weh das tut, das zu gucken. Und ja, genau, Todd ist so auch ein Beispiel für diese Boys-Will-Be-Boys-Mentalität. Sexuelle Belästigung kommt in fast jeder einzelnen Scrubs-Folge vor. Und es wird halt abgetan als, ach ja, der ist halt so. Und das ist halt mega problematisch. Das ist, glaube ich, so das, was am allerschlechtesten gealtert ist. Das finde ich noch viel problematischer als die ganzen Arschwitze. Es ist, die natürlich genauso wenig wünschenswert sind. Aber das ist halt schon krass im Nachhinein. Ja. Wie geht's denn dir da so persönlich damit, wenn du das jetzt guckst? Kannst du das irgendwie ignorieren oder brichst du dann eine Serie beim Rewatch vielleicht auch ab deswegen? Jeder handhabt das ja anders.
Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber ich habe tatsächlich, also ich habe angefangen mit meinem Rewatch jetzt, ich habe 6 Folgen geguckt oder 7, keine Ahnung, irgendwas in der Richtung. Und ich habe gemerkt, dass ich die Folgen der ersten 3 Staffeln sehr gern geguckt habe. Und mir war es dann irgendwann, bei der Brendan Fraser-Folge aus Staffel 3. Dafür war für mich so ein bisschen der Knick beim Rewatch, weil als ich dann eingestiegen bin in diese immer bunter werdende Welt, war ich dann irgendwann auch ein bisschen genervt tatsächlich, weil alles deutlich überdrehter wird und der Humor nicht mehr so ganz funktioniert. Es gibt ja immer noch gute Witze in Scrubs und die wurden immer seltener. Es wurde immer, die Charakterzüge wurden immer mehr überzeichnet. JD wurde fast schon zu einer Karikatur irgendwann. Also ich habe gemerkt, wie ich doch ein großes Problem hatte mit den älteren Staffeln. Mit den neueren, meine ich natürlich. Ich weiß auch nicht. Es ist jetzt schwer, das an den wenigen Folgen festzumachen, die ich geguckt habe.
Ja, mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass ich habe kaum gelacht. Ich habe diese Serie angeguckt und ich habe kaum gelacht, eben weil so viele Witze Frauen oder queere Menschen als Punchline haben. Extrem viele Witze. Und darüber kann ich einfach nicht mehr lachen. Deswegen ist es, und ich meine, das macht ja einen Großteil von Scrubs aus, dass du über diese Witze lachen sollst, weil sonst verliert Scrubs ja die Hälfte seines Reizes quasi.
Ja, wir sollen dann schon drüber lachen, wenn dann Dr. Cox Elliot zum 20. Mal Barbie nennt, nur weil sie blond ist oder sowas.
Ja, und Was ich auch sehr schade finde im Nachhinein ist, also ich bin extrem großer Fan von den Figuren Elliot Reed und Carla Espinosa und ich mag auch Jordan unglaublich gerne. Aber die Serie wird ihnen nicht gerecht. Mhm. Elliot wird eben genau das, was du sagst, in späteren Staffeln ist Elliots Hauptmerkmal, dass sie verrückt ist. Also sie wird absolut abgedreht und zu einer Karikatur. Und in Carla wird quasi, ja, ich meine, am Anfang ist sie einfach nur diese sassy Latina, was ja auch ein sehr anstrengender Trope ist quasi.
Aber sie ist auch kompetent, muss man dazu sagen. Sie wird von Anfang an sehr kompetent dargestellt.
Ja, das stimmt. Wird aber von der Serie auch meistens so ein bisschen als das dritte Rad am Wagen behandelt. Vor allem, als sie dann quasi JD aus seiner eigenen Wohnung schmeißen will, weil sie mit Turk zusammenzieht. Da finde ich, wird die Serie ihr nicht gerecht. Genauso wie wir beim How I Met Your Mother Podcast drüber geredet haben, dass Lily oftmals als drittes Rad am Wagen fungiert bei Ted und Marshall und die Serie ihr da auch nicht gerecht wird. Das ist ist ein Problem, das zieht sich auf jeden Fall durch mehrere Serien.
Ich kann mich an eine Storyline erinnern, das kommt jetzt gerade erst so richtig, wo ich es einfach ganz spannend fand, wie Carla in so einen Rechtfertigungsmodus verfällt in dieser Clique, weil sie die Einzige ist, die eben nicht Medizin studiert hat. Und sie fühlt sich so ein bisschen als diejenige, die so ein Bildungsrückstand gegenüber Jadir und dann gehen sie irgendwie los und wollen ins Theater und sie erzwingt das so ein bisschen. Da merkst du schon, wie schlecht sie sich teilweise in dieser Gruppe fühlt, unter den Ärzten. Also sie ist schon ein Charakter, auf den die Serie dann doch teilweise sehr, sehr intensiv eingeht, aber dann wird sie dann doch wieder fallen gelassen irgendwann. Also das.
Ja, ich habe mich so ein bisschen durch Reddit gelesen auch, was über die Serie so diskutiert wird. Und es gibt ganz, ganz viel Hate gegenüber Carla.
Was ich absolut nicht verstehen kann. Was ist denn da los? Das höre ich zum allerersten Mal.
Total. Ich habe mich da ein bisschen eingelesen, weil ich es auch überhaupt nicht verstehen konnte. Und es geht eben genau darum, dass sie bei vielen Leuten, die Serie gucken, ist sie ein Störelement für JD und Turk. Und das ist natürlich der Serie anzulasten, so wie sie geschrieben ist, dass man das so wahrnimmt. Ich liebe Carla halt genau dafür, dass sie dieses Störelement ist und dass sie den beiden halt auch mal ein bisschen diese Erdung reinbringt quasi, die beiden oftmals nicht haben. Und weil sie auch wirklich viele spannende Storylines dann letzten Endes mit sich bringt. Ich habe zwei Artikel drüber gelesen, wie schlecht diese Storyline von Carla in Staffel 6 ist, wo sie postnatale Depression bekommt, also wo sie depressiv ist nach der Geburt ihres ersten Kindes. Das ist für mich eins der absoluten Highlights der Serie und ist auch wahnsinnig gut gealtert, auch wenn man sagen muss, dass die Serie eine sehr Mutterschaft eher schwierig porträtiert, wenn man auf Carla und Jordan guckt und das, was sie dazu zu sagen haben. Aber dafür liebe ich die Serie, dass sie sich das tatsächlich dann auch getraut hat und Carla auch wirklich eine so vollwertige Figur ist, dass das absolut gepasst hat, meiner Meinung nach.
Ja, sie hat halt ganz andere Probleme als die anderen Figuren in der Serie. Also das ist, glaube ich, auch so eine Parallele zu Lily. Carla ist ja schon viel mehr angekommen als Elliot, JD und Turk, weil sie, glaube ich, auch 5 Jahre mindestens älter ist als die drei. Ich glaube, die drei sind so 25, 26, als die Serie anfängt und sie ist dann schon so 30 bis 33, würde ich sagen. Also sie hat das meiste, was JD, Turk und Elliot durchmachen im Laufe der Serie, die ja ungefähr 8 Jahre, glaube ich, über einen Zeitraum von 8 Jahren läuft, hat sie ja quasi schon hinter sich. Das heißt, sie muss sich dann eben so mit Dingen auseinandersetzen wie Mutterschaft und wie kann ich meine Karriere als Krankenschwester und Pflegerin, wie kann ich die irgendwie noch doch noch irgendwie weiter vorantreiben, eben durch noch mehr, was ich in meinen Beruf hinein investiere, weil sie kommt ja irgendwann, glaube ich, an und übernimmt auch eine leitende Position, aber eben nur, weil sie wirklich die effizienteste Pflegerin im Krankenhaus ist und mit sowas muss sie sich auseinandersetzen. Und
ja, also ich glaube, ich würde sogar sagen, dass Carla meine Lieblingsfigur ist, einfach weil sie so viel auch andere Sachen mit sich bringt und so viel spannende Aspekte mit sich bringt. Mhm. Und das stimmt, Lily in How I Met Your Mother ist auch die Figur, die angekommen ist, schon, ja, wenn die Serie losgeht. Sie ist Kindergärtnerin, sie ist so happy mit ihrem Job, also zumindest am Anfang. Mhm. Und einfach in der festen, glücklichen Beziehung mit Marshall. Während Marshall ja noch in seinem Studium steckt und in seiner Ausbildung über die ganze Serie hinweg eigentlich. So.
Ja, also bei How I Met Your Mother war ja das, worüber gesprochen, oder was ich dann kritisiert hatte, war ja der eine Moment oder die drei Folgen, wo Lily dann doch nochmal da versucht, sich selber zu finden und dann eben abweicht von ihrem eigentlichen Weg und nochmal nach San Francisco möchte. Das ist ja der Moment, wo die Serie extrem kritisch mit ihr umgeht und wo ihr Umfeld sich auf sie extrem einschießt. Ich glaube, das ist vielleicht auch das, womit dann deine Reddit-Crowd Probleme hat. Ich kann es absolut nicht verstehen.
Ja. Also falls ihr da draußen zu den Menschen gehört, die Carla gar nicht mögen, dann, also ganz ernst gemeint, schreibt uns einen podcast@mypilot.de, warum ihr sie nicht mögt. Und wenn ihr sie mögt, dann schreibt uns das auch. Das ist dann was fürs Herz. Genau, macht es wie Chidi und versucht es mit Empathie. Das ist ja eigentlich das, was uns die Serie am ehesten dann noch gelehrt hat. Ja, also das waren auf jeden Fall, zusammenfassend kann man sagen, es gibt viele Kritikpunkte an dem Humor, an billigem Humor, an dem sich Scrubs bedient hat und an der Entwicklung von den Frauenfiguren, die immer der Zuneigung zu den Männerfiguren hinterherhinken. Gleichzeitig gibt es aber auch einfach viel positive Dinge über Scrubs zu sagen und sich jetzt Scrubs anzugucken oder ausgewählte Folgen anzugucken, lohnt sich eben immer noch, gerade wenn es Folgen sind, die sich, gerade wenn es die dramatischen Folgen sind, wo der Dramedy-Anteil sehr hoch ist. Und vielleicht können wir dann noch kurz auf unsere Lieblingsfolgen eingehen für alle, die sich vielleicht denken, oh ja, so 2-3 Folgen Scrubs jetzt nochmal gucken, da hätte ich eigentlich Lust drauf. Was sind denn jetzt die besseren Folgen, wo man sich nicht so viel mit dem schlecht gealterten Anteil auseinandersetzen muss. Da würde ich einfach mal ganz kurz den Anfang machen. Und zwar finde ich die höchst dramatische Doppelfolge, von der ich vorhin schon geredet habe, immer noch mit die absolut beste. Das ist Staffel 5, Folge 20 und Folge 21. Die beiden Folgen heißen Mein Mittagessen und Mein gefallenes Idol. Und da geht es eben darum, dass erstens Chidi einen Tod nicht verhindern konnte und sich Vorwürfe macht. Und dann Dr. Cox in der Folge darauf Tode zu verantworten hat und in eine Depression versinkt und nur noch zu Hause sitzt und Alkohol trinkt und nicht mehr weiß, wie er rauskommen soll. Ich weiß nicht, ob du die Folge jetzt geguckt hast, Hendrik, aber kannst du dich noch dran erinnern, auch wenn du sie nicht geguckt hast?
Ich hab Bilder im Kopf von diesen Folgen. Ich habe die bestimmt 3-mal geguckt,
ja.
vor 10 Jahren.
Ja.
Und ich habe das, was hängen geblieben ist, sind, glaube ich, die tränenerstickten Augen von Dr. Cox, der, glaube ich, wirklich dann Tage und Wochen verbringt in seinem sterilen Wohnzimmer und da gar nicht mehr raus möchte. Wahrscheinlich hat er dann irgendwie ein Trikot von den Detroit Red Wings die ganze Zeit an, oder?
Ja, tatsächlich. Vermutlich, ja.
Das ist ja irgendwie so sein Trauermodus. Und das bleibt einfach nochmal zurück. Und da ist einfach auch diese Ausdruckskraft von John McGinley, über die haben wir noch gar nicht so richtig gesprochen. Er ist einfach ein sehr, sehr guter Schauspieler. Die Rolle passt wirklich großartig zu ihm. Und er holt da alles raus. Ja, auch wenn es manchmal einfach sich wiederholt, diese Handlungsstränge, dass er der harte Doktor ist, der dann immer wieder aus der Reserve gelockt wird und dann eben doch seine weiche Schale zeigt. Das ist halt einfach immer ein Muster, was sich immer wiederholt. Aber es ist jedes Mal wirksam, weil John McGinley einfach alles da rausholt. Das ist hängen geblieben von diesen Folgen.
Ja, absolut. John McGinley hat diesen Spagat einfach wundervoll drauf, von einem wahnsinnig deprimierten, ernsten und zerstörten Menschen hin zu der sarkastischen Witzemaschine. Macht er beides wirklich perfekt. Also alle Seiten von diesem sehr komplexen Charakter verkörpert er ganz wundervoll und das ist ihm auf jeden Fall hoch anzurechnen. Eine Person, die wir übrigens noch gar nicht erwähnt haben, die ich einmal kurz als großes Highlight der Serie erwähnen muss, ist Neil Flynn als der Hausmeister.
Ja.
Das ist noch so eine Beziehung von JD, von der die Serie lebt. von Tag 1 an, als ihm Penny in die Tür rutscht und der Hausmeister das gesehen hat, bis zur letzten Folge oder bis zum letzten Cameo in Staffel 9, wo man ihn sieht, ich glaube, wo es darum geht, dass er merkt, dass JD nicht mehr da ist, mhm, und von dem Tag an wurde er nie wieder gesehen im Krankenhaus. was ich auch sehr, sehr gut finde und auch sehr viel sagt über den Charakter.
Ja, er bringt da nochmal so ein bisschen Anarchie mit rein, ne? Also vor allem, es gibt ja auch, das fällt mir jetzt gerade erst ein, es gibt doch auch diese eine Episode, wo es dann darum geht, dass er in irgendeinem Harrison Ford-Film, ich glaube, auf der Flucht vorkommt und da spielt er ja wirklich mit. Es ist so irre. Das ist wirklich, also wenn ich damals schon so gutes Internet gehabt hätte, als ich das geguckt hätte, hätte ich das sowas von durchrecherchiert. Ich denke da jetzt gerade erst wieder dran. Ich habe dann, glaube ich, sogar mal drauf geachtet, als ich den Film geguckt habe und dann wirklich gesehen. Ich glaube, es ist auf der Flucht, ja.
Ja, Scrubs hält sich auf jeden Fall auch mit Meta-Humor nicht zurück. Wie du vorhin schon meintest, die Wizard of Oz-Folge, wo, glaube ich, Zach Braff, also JD-Darsteller, selber Regie geführt hat auch. Ich finde auch, alle anderen Schauspieler bringen wirklich ganz viel tolle Noten in ihre Charaktere mit rein. Also auch Donald Faison als Turk und Sarah Chalky, weiß gar nicht, wie man sie ausspricht, als Elliot Reed und Trudy Rice als Carla Espinosa. Da ist auf jeden Fall wahnsinnig viel Talent vor der Kamera vorhanden. Hast du noch eine Folge, die du empfehlen möchtest, Henrik?
Ich, wie gesagt, ich möchte eine von den Folgen empfehlen, von den 6 Folgen, die ich geguckt habe. Und das wäre tatsächlich, also, die erste. Ich finde, jeder sollte sich, jeder, der irgendwie was Neues anfängt, einen neuen Beruf anfängt, irgendwie vielleicht auch irgendwie ein Studium anfängt oder so, sollte sich einfach mal diese eine Folge angucken, zur Kräftigung vorher, einfach um vielleicht auch mit einer Ruhe da reinzugehen und zu sagen, okay, es ist alles extrem neu, alles ist schnell, alles bewegt sich, es sind viel zu viele Eindrücke, aber am Ende kommst du dann doch irgendwie lebend raus und findest dich dann doch irgendwie da zurecht und alles wird gut, wenn du nur einigermaßen ruhig an die Sache rangehst. Das ist so eine Lektion, die ich aus der ersten Folge mitgenommen habe nochmal.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch tatsächlich öfters gelesen, dass Scrubs ein sehr gutes Porträt von der Arbeit im Krankenhaus wiedergibt, was ja bei diesen überemotionalen Krankenhausserien, wo jeden Tag jemand, keine Ahnung, den seltensten Tumor der Welt hat, meistens einfach extrem pathetisch und überdramatisch dargestellt wird. Aber das Arbeiten im Krankenhaus halt auch einfach ganz viel darum geht, für das Personal Tag für Tag sich dadurch die Krankheiten und den Tod einfach durchzuschlagen und ruhig zu bleiben und einfach klarzukommen. So, davon handelt Scrubs ja auch sehr viel.
Und das ist ja diese eine Folge, wo sie sich dann doch auch an Dr. House abarbeiten. Also Dr. House wird ja schon so ein bisschen inszeniert wie ein Sherlock Holmes der Medizin. Total, also er sammelt die Indizien und wie sagt dann immer, durch Induktion oder Deduktion, keine Ahnung, das ist, glaube ich, das, was Sherlock Holmes immer macht, kommt er dann zur Lösung und durch Ausschließen von anderen Lösungswegen.
Ich glaube, Deduktion ist das.
Es ist Deduktion, ne? Ja, vom Kleinen auf das Große schließen oder vom Großen auf das Kleine. Naja, jetzt verheddern wir uns in den Begrifflichkeiten. Nee, jedenfalls, das ist eine sehr spannende Folge, weil dann ja auch, es gibt dann ja einen Fall in dieser Folge, wo sie sich dann an Dr. House so ein bisschen reiben, wo dann Dr. Cox genau das macht, also wo er eine relativ simple Lösung irgendwie herausfindet, indem er Hinweise sammelt und es ist total unrealistisch. Und man merkt sofort, dass das mit Medizin einfach gar nichts zu tun hat, was sie da gerade machen, weil ich glaube, es ist dann ein Typ, der irgendwie orangene Haut hat und die Lösung ist am Ende, dass er zu viel Tomaten gegessen hat, glaube ich.
Tomatensaft trinkt, ja.
Ja, genau, das ist die Lösung. Oh, er ist orange, weil er Tomatensaft trinkt.
Ja, stell dir das mal in der Grey's Anatomy-Folge vor.
Mhm. Ich habe noch nie eine Folge Grey's Anatomy gesehen. Ich glaube, ich habe wirklich gar keine Krankenhausserien gesehen, außer Scrubs. Ich habe mal so ein paar sehr beeindruckende Ausschnitte von Emergency Room gesehen und sonst gar nichts.
Ich habe tatsächlich viel Krankenhaus Serien in meinem Leben gesehen, vielleicht auch, weil meine Mama die immer gern geguckt hat, vielleicht, weil sie Krankenschwester ist. Ja. Und fand das immer schon spannend. Habe ja auch gerade, wie du weißt, hier zwei Staffeln New Amsterdam bei TV Now geguckt, was ja auch eine sehr besondere Serie ist, weil die gibt ganz viel Einblick darin, wie der Gesundheitsapparat in den USA funktioniert. Und das finde ich dann halt an Krankenhausserien spannend, dass man da wirklich in so eine essentiellen, spannenden, gerade jetzt in Zeiten von Corona, Teil von unserer Gesellschaft und von unserem System Einblick bekommt. Manchmal dramatischer, manchmal weniger dramatisch dargestellt. Und Scrubs macht das offenbar, was ich von Leuten, die eben im Gesundheitswesen arbeiten, gehört habe, ziemlich gut, das zumindest in den ersten Staffeln gut zu porträtieren, wie verloren man sich auch mal fühlen kann in einem Krankenhaus. Und dass Ärzte eben nicht diese allwissenden Maschinen sind. Mhm. Genau. Ich würde noch die Musical-Folge empfehlen, Staffel 6, Folge 6, die ich wirklich über alles liebe. Also da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Sie heißt auch Mein Musical. Und dann möchte ich euch auf jeden Fall, wenn ihr die erste Folge guckt, auch noch das Finale empfehlen. Und zwar ist damit das Finale von Staffel 8 gemeint, Folge 18. Ja. Heißt auch Mein Finale, weil es als Finale gedacht war von Bill Lawrence für die Serie. Und da kommen wir jetzt, oh Gott, wir haben schon so viel über Scrubs geredet, Henrik, aber wir müssen noch kurz über die 9. Staffel reden. Damit kommen wir jetzt zu Staffel 9, die von dem Scrubs, dem produzierenden Sender von Scrubs von ABC, ein bisschen gegen den Willen von Bill Lawrence obendrauf gesetzt wurde. Bill Lawrence hat verlangt von ABC, dass sie es umbenennen und als eigene Serie vermarkten, haben sie nicht gemacht, weil hätte ich wahrscheinlich als ABC auch nicht gemacht, weil sie sich mehr davon erwarten, wenn das natürlich Scrubs Staffel 9 heißt. Der Hate der Fans kam daher aber auch sehr ungestüm auf diese 9. Staffel zu. Henrik, willst du einen ganz kurzen Einblick geben in Staffel 9 und was du davon hältst?
Ich will nicht sagen, dass ich jetzt ein großer Fan bin von Staffel 9, aber ich finde es durchaus legitim, die Scrubs-Formel weiterzuführen mit anderen Figuren, weil es diesen Ansatz und diesen Humor, den gibt es ja sonst gar nicht in der Serienlandschaft. Also ich hätte jetzt kein Problem gehabt, nochmal einer anderen Generation junger Medizinstudenten und Assistenzärzte durch ihre Karrieren zu folgen mit einem witzigen Ansatz. Ich hätte mir diese Serie über weitere 8 Staffeln wahrscheinlich angeguckt.
Ich auch.
Weil ich die Charaktere gut fand. Also klar, ich glaube, das Problem ist immer, dass viele das natürlich dann in Abgrenzung zu Scrubs gesehen haben. Und da kann sie natürlich nur verlieren. Gerade wenn du dann als Fan mit diesem Bild in diese Staffel reingehst und sagst, okay, ich habe doch eigentlich gerade ein sehr zufriedenstellendes Finale gesehen. Und jetzt tauchen da plötzlich doch wieder JD und Turk auf. Und eigentlich war ich doch sehr zufrieden mit dem, wie das abgeschlossen wurde. Ich glaube, das ist auch so ein Fehler gewesen. Sie hätten einfach nicht die alten Figuren nochmal bringen sollen. Das hat viel kaputt gemacht, glaube ich. Wenn sie wirklich einfach einen sauberen Schnitt gemacht hätten und Eliza Coop und Dave Franco und Carrie Bichet weitergemacht hätten und diese neue Generation ohne Vorbelastung in diese Karriere geschickt hätten, dann hätte das, glaube ich, ganz anders funktioniert. Dann hätte man das viel frischer betrachten können.
Ja, ich sehe das ganz genau wie du tatsächlich. Ich mag die Charaktere extrem gern mit Abzügen. Also die neue Protagonistin, finde ich, ist überhaupt nicht gelungen. Carrie Bichet als Lucy Bennett. Mhm. Die ist quasi, also sie haben, glaube ich, alle gleichwertige Anteile an Screentime in der 9. Staffel, die neuen Charaktere oder die neuen Hauptcharaktere. Aber sie ist halt so die Protagonistin, weil sie funktioniert wie JD. Wir sehen quasi ihre Innenperspektive, ihre Traumsequenzen. Und ich finde, bei ihr geht diese JD-Formel überhaupt nicht auf. Ich finde sie wahnsinnig nervig. Dahingegen liebe ich aber die anderen Charaktere. Also der Charakter von Dave Franco ist super schwierig, weil er viel zu viel Sexismus mitbringt. Das ist so ein Barney Stinson-Charakter. Mhm. Aber gerade Eliza Coop und Michael Mosley als Denise und Drew finde ich Wahnsinn. Und über die beiden hätte ich mir auch weitere 8 Staffeln angeguckt. Ohne Frage, einfach weil der Spagat wieder zwischen Comedy und Dramedy war auch in Staffel 9 einfach großartig geschrieben, finde ich. Mhm. Wohingegen eben die alten Charaktere wie Dr. Cox zu reinen Karikaturen verkommen. Und einfach Dr. Cox ist nur noch bösartig und hat überhaupt keine Nuancen mehr. Deswegen wäre ich auch für so einen harten Schnitt gewesen. Und ABC hat sich nachhinein betrachtet keinen Gefallen getan damit, dass sie Bill Lawrence bitte nicht nachgekommen sind, glaube ich, eben wie du das schon meintest.
War der eigentlich beteiligt daran, weißt du das?
Er war tatsächlich noch beteiligt daran, hatte aber schon mit seiner neuen Serie Cougar Town angefangen und quasi an beiden Serien parallel gearbeitet, was wahrscheinlich dann eben Scrubs Mad School, wie sie ja von ihm genannt wurde, aber nicht offiziell heißt, nicht gut getan hat auch wahrscheinlich, weil er mit dem Kopf eh schon woanders war.
Ich stelle mir vor, dass er dann so Dienst nach Vorschrift gemacht hat und dann irgendwie so gesagt hat, ja gut, jetzt habt ihr, was ihr wollt und jetzt, ja gut, dann läuft es halt auch nicht gut und jetzt kann sie abgesetzt werden. So. Und
ja,
dann sind wir fertig.
Die neunte Staffel hat auch kein wirkliches Finale oder Serienende oder so, was auch nicht schlimm ist, weil wenn man ein Finale sehen will, schaut man sich das Finale von Staffel 8 an und das ist gut genug für für alle neun Staffeln quasi. Genau. Ja, fand ich auf jeden Fall ganz interessant, dass das dann so wahnsinnig schlecht angenommen wurde, obwohl ich selber es gerne geguckt habe. Und ich fand auch die Cameos nett, die Schauspielerinnen hatten vom Originalcast. Judy Rice ist leider gar nicht mehr mit dabei, weil sie meinte, sie kommt nicht zurück, wenn sie nicht ein Serious Regular ist quasi, also eine Hauptrolle hat. Die anderen haben alle Gastauftritte. Und Dr. Cox spielt halt eine Hauptrolle. Genau. Das heißt, Hendrik, du würdest sagen, wenn man Scrubs mochte, dann kann man sich auf jeden Fall Staffel 9 ohne Bedenken angucken?
Ja, also gerade wenn man jetzt einfach noch unbedingt mehr sehen möchte, dann sowieso. Ich glaube, ich sehe es eher aus dem Blickwinkel, ich hätte die ganze Serie einfach gerne gesehen. Ich wäre den Charakteren gerne gefolgt. Das ist so mein Ansatz dafür jetzt. Ich will die jetzt nicht in den Himmel loben. Also die neunte Staffel, die ist bestimmt, das ist nicht der heilige Gral der Comedy, Workplace-Comedy, aber trotzdem, man kann sich das angucken. Und es ist nicht die verfluchte neunte Staffel, zu der sie, glaube ich, gemacht wird.
Ja, genau. Ich sehe das auch wie du. Und Turk hatte ich gerade vergessen, der ist auch weiterhin Hauptcharakter in Staffel 9. Genau, Elliot und JD, die beiden haben nur Gastauftritte. Und tatsächlich haben sie es hinbekommen, dass Turk auch ohne JD funktioniert, weil er dann gerade am Ende, weil er eben einen eigenen Protégé bekommt mit dem Charakter von Dave Franco. Und das für die beiden, also sowohl für Turk als auch für, ich habe gerade, muss man nachgucken, wie heißt eigentlich Dave Franco, Cole. Turk und Cole eine sehr interessante Dynamik entwickeln. Und das ist alles total zu meiner Zufriedenheit geschrieben worden. Und ich fand es auch schade, dass ich keine 10. Staffel mehr angucken konnte damals. Genau, heute würde ich eher sagen, okay, ich gucke noch mal Ted Lasso.
Ach, wann kommt eigentlich die zweite Staffel endlich?
Ja. Wann kommt eigentlich die zweite Staffel Ted Lasso? Ist vielleicht jetzt auch ein bisschen trauriges Fazit zu Scrubs. Aber auch ein ehrliches Fazit zu Scrubs, würde ich sagen. Wie ist denn dein Fazit?
Mein Fazit zu Scrubs, ja, wie fassen wir das am besten jetzt zusammen? Ich glaube, es ist eine Serie, die, ich glaube, wir haben es ja alle schon gesagt, also man kann sie sich auf jeden Fall angucken, wenn man richtig auf Emotionen steht, wenn man wirklich aus einer Serie rausgehen möchte und danach zumindest irgendwie so einen kleinen Milliliter Tränen aus seinen Augensäcken loswerden möchte, wenn man denkt, die sind ein bisschen zu voll geworden gerade. Da könnte mal wieder was rausfließen, dann sollte man sich das auf jeden Fall angucken. Nee, wenn man auf Workplace-Comedies steht, wenn man generell so ein bisschen Orientierung vielleicht auch in seinem Berufsleben und in seinem Erwachsenenwerden braucht, also jeder 25-Jährige oder jede 25-Jährige sollte sich Scrubs angucken, glaube ich, weil da geht's los mit dem Berufsleben, da muss man sich zurechtfinden im Erwachsenenleben, kann da eine gute Anleitung sein. Gerade jetzt, wo man einfach gar nicht mehr weiß, wann ist man eigentlich erwachsen. Ich bin jetzt 32, ich weiß nicht, bin ich erwachsen? Keine Ahnung. JD weiß es auch nicht, wann er eigentlich angekommen ist. Und da ist Scrubs sehr gut drin, diese Verwirrtheit darzustellen. Nicht nur was Coming-of-Age Aspekte angeht. Ja.
Ja, ich würde auch sagen, also ich würde gar nicht so weit gehen zu sagen, jeder oder jede 25-Jährige soll sich Scrubs angucken, aber ich würde sagen, wenn ihr auf wenn ihr generell gerne Serien schaut und wenn ihr gerne auch Seriengeschichte ein bisschen euch aneignet, Scrubs ist auf jeden Fall ein wichtiges Verbindungsstück und ein wichtiges Stück im großen Sitcom, Workplace Comedy und generell Serienpuzzle des 21. Jahrhunderts. Und dann guckt auf jeden Fall in die Folgen rein, von denen wir geredet haben. Um natürlich die volle emotionale Wucht dafür zu bekommen, müsst ihr die ganze Serie gucken, das ist klar. So viel steht fest. Und nochmal am Ende, auch wenn ihr Scrubs geguckt habt und Ted Lasso noch nicht gesehen habt, dann guckt Ted Lasso, da gibt's einige Anteile zu finden von Scrubs. Und gerade was Sensibilisierung und was die Frauenfiguren betrifft, merkt man einfach, das ist wirklich 101 beziehungsweise 1 und 100. Also da ist Ted Lasso macht eine absolute Ansage. Ich finde, Ted Lasso hat eine der spannendsten Frauenfiguren des gesamten letzten Jahres in der Serienwelt geschaffen mit seiner Chefin. Genau, aber jetzt rede ich schon wieder nur über Ted Lasso. Das war unser Scrubs-Ted Lasso-Podcast. Und wir hoffen, ihr wurdet gut unterhalten von unseren Diskussionen. Wir wollen natürlich auch unbedingt eure Meinung zu Scrubs hören. Wenn ihr uns sie mitteilen wollt, dann könnt ihr uns sehr, sehr gerne Feedback zur Folge oder einfach eure Meinung zu Scrubs schicken an podcast@muipilot.de. Ich verspreche, wir lesen alle E-Mails und wir antworten auch auf alle E-Mails. Auf jeden Fall, dafür stehe ich mit meinem Namen, wollte ich jetzt sagen. Aber da würde ich Werbung für eine Babynahrungsmarke machen. Hendrik, hast du für alle, die keinen Bock auf Scrubs und Ted Lasso haben oder beides schon gesehen haben, vielleicht noch ein Leuchtfeuer im Streamgestöber mit dabei heute?
Also jetzt, wo du Leuchtfeuer sagst, würde ich als erstes sagen, guckt noch mal schnell das Kaminfeuer bei Netflix, weil das verschwindet da bald. Ja, die zwei Kaminfeuer-Slots, die vielleicht kommen sie irgendwann schnell wieder, aber trotzdem. Nee, also mein richtiger Streaming-Tipp ist Twins. In der ARD-Mediathek könnt ihr das gucken. Das ist eine Serie, die spielt in Norwegen bei den Lofoten, entweder auf den Lofoten oder ganz in der Nähe der Lofoten. Also es ist diese tolle Landschaft ganz oben im Norden von Norwegen. Es ist eine Krimiserie mit Christopher Hivju aus Game of Thrones. Der spielt da den Giant Spain. Und der verkörpert Zwillinge. Einer der Zwillinge stirbt und der andere Zwilling nimmt den Platz ein. Und daraus ergeben sich dann sehr viele spannende Episoden. Weil das alles in so einem Dorf spielt in Norwegen, wo jeder jeden kennt. Und versuch mal, deinen Zwillingsbruder zu verkörpern, wenn die anderen Menschen dich eigentlich ganz genau kennen und wissen, wie du dich verhältst. Und das muss er dann irgendwie durchdrücken. Ja, es ist sehr unangenehm und teilweise ist es auch selber auch sehr spannend. Und vor allem empfehle ich diese Serie wegen der schönen Landschaft. Ich glaube, für alle, die jetzt gerade so ein bisschen Fernweh haben und eigentlich was anderes sehen wollen als ihren Wohnblock, wo wir ja gerade nicht so richtig rauskommen, hat da wirklich die alle Facetten der menschlichen Natur, nicht nur der menschlichen, also der Natur, der Natur vor den Augen in dem Moment.
Ja, das finde ich tatsächlich einen sehr schönen Streaming-Tipp. Mal ein bisschen was anderes sehen. Wir sollten mehr Streaming-Tipps mit schönen Landschaften geben tatsächlich. Das ist jetzt, wo du es sagst, ich habe nicht gewusst, dass mir das fehlt, aber jetzt will ich eine Serie mit einer sehr schönen Landschaft gucken. Ich habe eine Serie mit einer nicht sehr schönen Landschaft, die ich mitgebracht habe, und zwar Alice in Borderland bei Netflix. Die ist da schon seit über einem Monat und hat mit, ich glaube, einer 7,2 beim MuiPilot eine ganz annehmbare Bewertung. Ist völlig abgedrehte Gaga-Serie aus Japan im Battle-Royale-Stil. Also Battle-Royale trifft auf Alice im Wunderland. Wobei es mehr Battle Royale als Alice im Wunderland ist, finde ich. Vielleicht so trippy wie Alice im Wunderland. Es geht darum, dass drei Freunde plötzlich in einem menschenleeren Tokio stehen und ein Spiel losgeht auf Leben und Tod. Sie stolpern quasi in verschiedene Spiele rein. Jede Folge gibt es ein neues Spiel, das von irgendwelchen super sadistischen Menschen, man weiß tatsächlich nicht, wer das alles macht, gemacht wird. Und es gibt, ich schätze mal, ein paar hundert Leute eben in diesem Tokio, wo man nicht genau weiß, ist das jetzt wirklich das echte Tokio oder nicht, die dann zu verschiedenen Spielen antreten. Und jedes Mal, wenn man ein Spiel überlebt hat, manchmal geht es um Logik, manchmal geht es um Manipulation in den Spielen, dann kriegt man ein Visa von mehreren Tagen und innerhalb der Zeit muss man das nächste Spiel machen, um nicht durch einen Laserstrahl aus dem Himmel in den Kopf zu sterben.
Okay, das ist jetzt aber sehr schnell eskaliert.
Ja, du glaubst nicht, wie sehr diese Serie eskaliert. Ich denke einfach, haben sie das gerade wirklich gemacht? Was ist das denn? Und ist teilweise auch wahnsinnig dramatisch und traurig, also so ist es nicht. Auch nichts für zart Beseitete, ist unglaublich brutal und blutig. Mhm. Aber vielleicht auch gerade die Eskapismus-Serie, die man auch braucht in so einer Zeit. Es ist so abgedreht, so brutal, so bunt, so schräg und seltsam, was da passiert. Die ersten drei Folgen fand ich phänomenal. Dann muss man sich tatsächlich ein bisschen quälen durch den Mittelteil, der sehr in die Länge gezogen ist, wird aber im Finale wieder absolut belohnt, wo es dann auch ein paar Antworten gibt für das Ganze. Genau.
Ist das eine Realserie? Also oder ist es Anime?
Nee, das ist gut, dass du fragst. Klingt wie ein Anime, ist aber eine Live-Action-Serie und das ist das Spannende dran, ist eine Graphic-Novel-Verfilmung und das sieht man der Serie an.
Na dann. Also, ja. Also ich meine, also mal ganz kurz in Tokio reingucken, hätte ich jetzt auch nichts gegen. Also ja. So ein bisschen Fernweh wird da ja auch so ein bisschen erfüllt.
Und
ich kenne ja jemanden, der würde auch ganz gerne mal nach Tokio, glaube ich. Ist hier, glaube ich, auch im Podcast drin.
Wer könnte das bloß sein? Ja, tatsächlich. Kurz als Kontext, ich wollte letztes Jahr im Mai nach Tokio fliegen, habe auch schon alles gebucht gehabt, die Flüge, die Hotels für eine Japan-Rundreise und das ist dann, letztes Jahr im Mai, wir wissen ja alle, wie wir da auf unserer Couch saßen, alle zu Hause. Genau, also der Trip wird dann wahrscheinlich nächstes oder irgendwann in den nächsten 30 Jahren stattfinden und ich freue mich sehr drauf. Bis dahin habe ich Alice in Borderland und was sehr cool ist, dass man halt Tokio auf eine ganz andere Art kennenlernt und zwar auf eine menschenleere Art und das ist super spannend. Genau.
Also mich hast du da echt neugierig gemacht jetzt, ja.
Sehr gut, sehr gut. Wie gesagt, man muss sich im Mittelteil durchquälen, es wird ein bisschen in die Länge gezogen, aber man kann das dann auch einfach nebenbei laufen lassen. Es sind auch nur 7 Episoden, genau.
Na dann.
Und dann kommen wir jetzt noch zum Abschluss zu Fanpost von euch, die ihr uns geschickt habt, über die wir uns alle wahnsinnig gefreut haben, weil ein mega großes Dankeschön geht natürlich immer an euch da draußen, an unsere Fans und Hörerinnen und Hörer. Ohne euch wäre Streamgestöber nicht möglich. Und ihr habt uns die letzten Wochen bei Podcast Addict und bei Apple Podcast wirklich was Gutes getan, könnte man sagen. Und da möchte ich noch ein paar Reviews vorlesen. Zum Beispiel hat Engelite uns mit 5 von 5 bewertet, schreibt super Podcast für alle Serien-Junkies oder die, die es werden wollen. Ich habe schon sehr viele Folgen gehört. Am besten haben mir die Folgen zu Dark gefallen. Das finde ich gut. Da haben wir auch 3 Stück gemacht. Die Hauptfolge zu Dark war auch unsere meistgehörte Folge überhaupt im Streamgestöber. Schön, dass es dir auch gefallen hat. Und Sakis Pauk schreibt bei 5 von 5 Sternen, toller Podcast mit super interessanten Themen. Wir wollen euch aber natürlich auch die kritischen Stimmen nicht vorenthalten. Und zwar hat Hexdeck mit 1 von 5 Sternen bewertet, also das Niedrigste, was geht. Man kann nicht mit 0 Sternen bewerten bei Podcast Addict. Kindergarten-Podcast ohne Substanz. Ich finde das... Ja, ich finde das ein bisschen gemein, auch Kindergärten gegenüber, die auch sehr viel Liebe und Lebensfreude geben können.
Also ich kenne sehr viele Kindergärten, die haben extrem viel Substanz. Also ich nehme das als Kompliment.
Ja, ich, genau. Also mich würde natürlich sehr interessieren, was genau hinter dieser Kritik steckt. Und wenn ihr negatives Feedback beziehungsweise konstruktives Feedback habt, dann schreibt uns das auch echt gerne an podcast@moviepilot.de. Wir versuchen natürlich immer, den Podcast weiterzuentwickeln. Hendrik, du hattest noch ein paar nette Apple-Podcast-Kommentare mitgebracht.
Ja, da hat Frag mich doch, so heißt der oder die Userin, hat 5 von 5 Sternen gegeben und schreibt, die Folgen sind immer sehr unterhaltsam und informativ. Super Team, mach weiter so, Ausrufezeichen. Und TrueSD gibt ebenfalls 5 von 5 Sternen und schreibt, ihr macht das super und ich werde Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. jetzt nochmal eine Chance geben.
Yes!
Ja, und auch ein Zwinkersmiley dahinterher. Ich weiß nicht, an wen der gerichtet ist.
Der ist an mich gerichtet, weil ich jede Folge davon rede, dass Leute Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. nochmal eine Chance geben sollen. Und es hat gefruchtet.
Und jetzt wieder erfüllt. Also du hast es wieder untergebracht. nee, da geht noch weiter der Text. Ich schaue eigentlich nie was Deutsches, also nie. Und dann 5 Ausrufezeichen zähle ich. Noch nicht mal Dark. Werde ich aber noch nachholen. Aber ich würde mich tatsächlich mal über eine Besprechung und eure Meinung von Druck auf YouTube freuen. Macht weiter so.
Genau, also ich habe Druck dann auch gleich gegoogelt, bin auf jeden Fall neugierig geworden jetzt drauf. Ich kann es ja nicht versprechen, dass wir dafür den Platz im Podcast finden, aber es geht natürlich als Empfehlung an alle Zuhörerinnen und Zuhörer raus, dass ihr mal bei der Serie Druck auf YouTube reinschauen könnt. Ich finde, das klang alles wirklich sehr spannend und ich werde mir da auf jeden Fall mal 1-2 Folgen angucken und reinschauen, weil ich davon auch vorher noch gar nichts gehört habe. Genau, ich habe unsere E-Mail-Adresse schon öfters gesagt, jetzt podcast@mypilot.de. Schreibt uns gerne für Verbesserungswünsche. Alle Meinungen ist willkommen. Und auch natürlich Themenwünsche etc. könnt ihr alles dann hier lassen. Wenn ihr uns sonst was Gutes tun wollt, dann bewertet uns bei Podcast Addict, Apple Podcast oder bei welcher Podcast-App auch immer ihr euch zu Hause fühlt. Wenn man da bewerten und kommentieren kann, macht das super gerne. Wir freuen uns drüber und nehmen das auch gern mit in den Podcast. Genau, am Ende bleibt mir noch zu sagen, wenn ihr weitere Streamgestöber-Folgen hören wollt, wenn ihr unsere anderen Sitcom- bzw. Comedy-Serien-Folgen noch nicht kennt, kann ich euch empfehlen, einmal Folge 71, da habe ich mit Jenny über Brooklyn Nine-Nine geredet, wie sehr wir die Serie lieben, was sie aber anders machen muss, jetzt angesichts der ganzen Polizeidebatten. Und dann kann ich euch natürlich über die 2 Folgen, die ich mit Hendrik aufgenommen habe, Folge 73 zu Malcolm mittendrin und Folge 82 zu How I Met Your Mother, sehr ans Herz legen. Quasi unsere Comedy-Trinität hier im Podcast. Genau, Hendrik, wo kann man dich denn außerhalb des Podcasts lesen?
Ja, vor allem bei Moviepilot. Da habe ich auch schon viel über Sitcoms geschrieben. Zuletzt auch dann auch einen Meinungstext über Lilly bei How I Met Your Mother, über das Problem von Lilly. Bei How I Met Your Mother. Bei Twitter, da bin ich gerade ein bisschen ruhiger, einfach so, keine Ahnung warum, ein bisschen eingeschlafen. Da heiße ich Hokkaido-Kürbis. Ja, genau.
Was da Ansage. Ihr könnt Hendrik trotzdem folgen auf Twitter. Wenn er was twittert, ja, ist das meistens sehr wieder witzig. Das empfehle ich auf jeden Fall. Ich bin auch bei Twitter und bei Instagram unter Andrea Wöger und bei Moviepilot unter Science Fiction klein und zusammengeschrieben oder auch unter Andrea Wöger, meinem Klarnamen zu finden. Ich tweete auch gerade nicht so viel. Ich weiß auch nicht. Der Lockdown macht träge. Das ist der Winter ja. In Kombination mit Lockdown. Ne? Das macht ein bisschen träge.
Es ist genau so.
Ihr könnt uns natürlich trotzdem gerne folgen. Ihr könnt auch dem Moviepilot Twitter- oder Instagram-Kanal folgen. Da werdet ihr jeden Tag mit tollen Neuigkeiten beballert, wenn euch das lieber ist. Genau. Oder Streamgestöber könnt ihr ebenfalls auf Twitter folgen. Da verpasst ihr keine neue Folge mehr. Dann bleibt mir noch zu sagen, danke fürs Zuhören. Ich hatte sehr viel Spaß, nochmal in Scrubs einzutauchen heute. Und macht es gut, bleibt zu Hause, bleibt gesund und streamt was Schönes. Tschüss.
Tschüss.
Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@muipilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.muipilot.de/podcast.